ihr Lieben, heute sind wieder Grenzerfahrungen bei uns Trumpf. Vor allen Dingen bei der Grenzläuferin. Dazu mehr im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholt. Ja, Philipp, wir sind in ganz anderen Bereichen in Grenzerfahrungen. Ne? Also zum Beispiel können wir astrein jede Menge Kaffee trinken am Nachmittag. Das haben wir super drauf. Und noch schnell Snacks einwerfen vor den Aufzeichnungen. Das schaffen wir auch. Und zwar im Parallelmodus.
Absolut. Der heutige Tag ist, ich weiß auch nicht, irgendwie... Ich bin nicht so energetisch heute irgendwie. Das habe ich schon heute Morgen gemerkt. Zwei Kaffee, die ich getrunken habe, haben jetzt nicht so viel geholfen. Und jetzt hat es mich vorher tatsächlich mal kurz auf der Couch verspult. Nachdem meine Tochter eben auch gerade schlafen war, dachte ich, ja, kurz mal, ich muss hier am Handy kurz, ich schau mal das noch und so. Ja, das hat nicht, war nicht viel mit gucken, sondern ich war dann weg. Und irgendwann meinte Barbara, du, ist nicht um vier bei dir Podcastaufnahme mit Ralf? Und ich so, ja, gut, dass du sagst. Ich habe auch übrigens nichts Mittag gegessen, also habe ich nochmal schnell was gegessen und mir jetzt hier nebenbei noch einen Kaffee mit runtergenommen ins Büro. Und genau, deswegen dritter Kaffee und keine Ahnung, was heute los ist. Wir hatten heute Nacht in Regensburg ein echt krasses Gewitter. Und ich bin jetzt ja eigentlich nicht so der, der da jetzt irgendwie nachts groß aufwacht. Aber das war jetzt nicht zu überhören, sage ich jetzt mal. Also da hat man dann doch auch nochmal kurz rausgeschaut, ob das, was so ums Haus rum steht, noch steht. Also, oder ob man vielleicht doch irgendwie versuchen sollte, irgendwo einzugreifen. Aber das war dann in Ordnung. Sah ein bisschen aus heute Morgen hier in der Straße. Aber es war auf jeden Fall sehr laut. Und vielleicht hat mich das heute Nacht ein bisschen durcheinander gebracht. Auf jeden Fall, ja, heute irgendwie ein bisschen neben der Spur.
Ja, du hast so viel trainiert wahrscheinlich am Wochenende, ne? Bist schon wieder in den Bergen rumgelaufen, ne? Ja.
Also viel ist immer relativ. Ich muss das immer in der Relation sehen zu früher. Da ist es noch nicht so viel. Aber tatsächlich, ja, ich war in der vergangenen Woche nochmal einige Tage, hatten wir, glaube ich, auch in der letzten Folge erwähnt, ja nochmal unterwegs im Allgäu und haben dort gute Freunde besucht und aber natürlich auch die Gelegenheit genutzt, in den Bergen ein bisschen zu wandern, aber auch zu laufen. Denn der Jochen, der quasi vor Ort, der hat dann irgendwie spontan mehr oder weniger beim Baden an dem einen Tag gemeint, hey, jetzt nicht Bock, morgen habe ich schon lange nicht mehr gemacht, aber im kleinen Walsertal, das ist nicht weit von uns hier, fähren wir so 40 Minuten vielleicht, da gibt es so einen Berg, Widderstein heißt der, da gibt es eine Runde drumrum und die ist ganz cool und wenn wir früh losgehen, ist da noch nichts los und ja, und da habe ich halt auch gesagt, du, let's go. Wie lang ist das denn so? Habe ich mir erstmal die Trinkweste von meiner Frau ausleihen müssen, von Barbara, weil ich hatte gar keine dabei. Trailschuhe hatte ich dabei, aber ansonsten dachte ich, jetzt hatte ich nicht geplant, dass wir da irgendwelche größeren Unternehmungen machen in läuferischer Mission. Und das ist ja immer nicht schlecht, A, mal um Handy mitzunehmen in Bergen und B, auch einfach, dass man ein, zwei Gels einstecken kann, theoretisch was zu trinken und so weiter. Und dann sind wir da relativ spontan los. Also ich bin um 5:30 aufgestanden, glaube ich. Jochen musste ja von Kempten noch ein Stück eher fahren. Wir waren in Burgberg. Das heißt, der ist bestimmt schon um 5 aufgestanden und dann sind wir da hingefahren. Und dann war das tatsächlich eine wundervolle Runde. So würde ich es versuchen auszudrücken, denn oftmals kannst du natürlich in den Bergen schön laufen, aber je nachdem, was du natürlich vorhast, also wie lange du laufen willst, ist es so mit Runden jetzt nicht immer so einfach. Manchmal ist es einfach so, musst dann hoch und wieder den gleichen Weg runter. Und da war echt das Schöne dran, dass man wirklich in, ich weiß gar nicht, 15,7. Ich hatte einmal eine Pause verstoppt, wo ich einfach ein Video gemacht hatte. Hatte ich die Uhr vergessen, weiterlaufen zu lassen. Ich glaube, 15,7 Kilometer, falls es jemand nachlaufen möchte, waren es am Ende einmal rum und ungefähr, ich glaube, knappe 1000 Höhenmeter sozusagen, die du machst. Also beziehungsweise, was mich ein bisschen zerstört hat, ist nicht das Hochlaufen gewesen. Wir haben das jetzt auch jetzt nicht als, es ist ja kein Rennen, ne? Wir haben das schon zum Genießen auch gemacht. War eine schöne Lichtstimmung morgens um 6:30 da. Also wir sind hoch auch Passagen gegangen, teilweise, weil es auch nicht anders ging, weil es zu steil war, weil es so geröllig war, dass du da jetzt nicht hast gescheit laufen können. Du willst ja jetzt auch nicht irgendwie auf die Fresse packen und sind dann eher stramm hochmarschiert, so die letzten paar Kilometer bis zum Übergang dort. Und runter sind wir dann schon gelaufen, soweit das möglich war. Und da muss ich sagen, alter Schwede, da habe ich schlecht ausgesehen gegen Jochen. Also man merkt, wenn jemand in den Bergen aufwächst, die springen da runter wie so Gämse. Und ich dachte mir so, hä, das sind so krasse Absätze oder Stufen, ich weiß doch gar nicht, ob der Stein, wenn ich da drauf springen würde, ob der so hält. Also, und ich habe wirklich, also ab und an musste Jochen mal warten, weil ich dachte mir, hey, okay, krass, das ist beeindruckend, wie schnell manche Leute dann auch auf so einem Terrain vor allem runterlaufen können. Und wen wundert's, wenn man irgendwie knappe 1000 Höhenmeter am Stück runterrennt? Ich sag mal so, ich habe meine Oberschenkelvorderseiten doch ein bisschen gemerkt die Tage danach.
Also, du bist da wahrscheinlich immer noch nicht ganz wiederhergestellt seit Rot.
Ja, ich war gerade wieder muskulär auf, auf der Höhe des Geschehens. Und dann war ich aber gestern tatsächlich bei meinem Physio. Der Termin war eh noch ausgemacht im Kalender. Und
ich hat der schon wieder Spaß gehabt mit dir.
Genau, ja. Ich fragte, wie geht's so, was hast du gemacht? War schöner Urlaub, so ein bisschen locker wandern und vielleicht ein bisschen baden und so. Ich sagte, ja, das auch. Aber wir haben eine spontane Aktion gemacht. Und da sind wir irgendwie 1000 Höhenmeter auch downhill gelaufen. Und das merke ich so ein bisschen. Und tatsächlich ist es natürlich so, wenn man jetzt das nicht gewohnt ist, man kann wirklich in Regensburg und Umgebung, habe ich schon oft gesagt, hier toll laufen, auch Offroad und schöne Pfade und Trails. Aber natürlich kannst auch in Summe, wenn du 20 Kilometer rennst, 700, 800 Höhenmeter kannst du schaffen. Aber du hast natürlich niemals am Stück so einen langen Anstieg beziehungsweise so eine lange, Bergabpassage am Ende. Also ich glaube, bis kurz zum Parkplatz runter im Allgäu waren es, da war es dann die letzten 2 Kilometer gut laufbar auf einem Forstweg wieder. Und davor ist es halt dann schon teilweise, ja, also wegabhängig auch so, dass du dann, ich sag jetzt, also Klettern ist zu viel gesagt, man kann es ganz offensichtlich ja schon laufend bewältigen, wie ich bei Jochen gesehen habe, aber das sind dann schon große und ungleiche Abstände, wo du manchmal auch so passt, wie so Stufen, ihr dürft euch das nicht so vorstellen, als wären das Steinstufen, aber so Stufen, wo du halt so von so Wiesen und Felsen runter gehst oder rennst, wenn man es kann. Und klar, ganz überraschend waren meine Sprunggelenke beide knallefest. Und auch meine linke Hüfte war irgendwie so, sagen wir mal, gut
irgendwo
gut im Hüft, der Hüftkopf gut in der Hüftpfanne einbetoniert so. Und deswegen haben wir da, hat Jan schon gesagt, da war ein bisschen Mobilisation auf jeden Fall sinnvoll. Und genau. Ja, gehört dazu, aber war toll. Also, wie gesagt, um die Uhrzeit fast alleine da oben. Du hörst nichts außer dein eigenes Keuchen vielleicht. Und ansonsten hast du da ganz schön so diese. Sonne ist ja schon aufgegangen um die Uhrzeit um 6:30, aber trotzdem hast du so eine sehr schöne Lichtstimmung.
Jetzt habe ich schon gedacht, ich bin total stolz, weil ich natürlich am Sonntagmorgen, nicht natürlich, sondern weil ich am Sonntagmorgen sehr früh, also für meine Verhältnisse sehr extrem früh aufgestanden bin, aber da warst du schon unterwegs. Also ich bin um 7 aufgestanden, um 20 nach 7 war ich schon laufen, weil es natürlich in Kassel, Deutsche Meisterschaften, ihr wisst das, heiß. Ja, war es halt wirklich heiß. Es war nicht so schwül tatsächlich, wie das oft hier so im Rheinland hier bei uns ist oder in Frankfurt. Ich war gestern in Frankfurt brutalst. Aber das ist dann nicht so. Normalerweise wird Kassel ja als hessisch-antarktisch verschrien. Das war nicht ganz so, aber es war heiß. Es war wirklich, wirklich heiß. Dann habe ich gedacht, okay, wenn, dann musst du jetzt mal früh aufstehen. Das habe ich dann gemacht und bin da in den Fuldaauen gelaufen. Der ein oder andere Local hat es mich auch schon angeschrieben und es war richtig toll. Ja, es war richtig, richtig toll. Und dann ist ja so, wie es ist, ne? Dann geht man danach schön frühstücken und so. Dann habe ich noch mich mit 2 sehr netten Kollegen getroffen, weil wir einen Jahrestag gefeiert haben und ja, das war herrlich und dann denkt man auch, jetzt kann ich auch schön eigentlich wieder ins Bett gehen und so, aber dann musste ich leider doch 5 Stunden kommentieren.
Das war das zweite Workout dann in der Hitze, das macht ja auch irgendwann, glaube ich, schlägt das auch dann irgendwann aufs Gemüt wahrscheinlich. Also natürlich ich hoffe, ihr habt einen schönen Schattenplatz gehabt, aber trotzdem ist ja die Hitze dann heftig, glaube ich.
Also wir hatten tatsächlich einen Platz im Schatten. Das ist jetzt, habe ich schon gehört, in Budapest dann bei den Weltmeisterschaften, da wird es sicher ja ähnlich heiß sein, nicht in den Vormittagsbereichen so, da sitzen wir in der Sonne. Das wird wieder sehr, sehr schön. Wir waren im Schatten, sagen wir mal so, ich hatte gestern noch eine Diskussion mit einem sehr prominenten Vereinsvertreter und der fragte dann auch, ja, wie war es denn und so, der konnte leider nicht da sein und er sagte, da habe ich dann gesagt, ja, also bis 800 war es eigentlich perfekt. Es war perfektes Wetter, es war ein bisschen Wind, nicht zu viel, hat nirgendwo gestört. Du hattest große Rennen, überall irgendwie Duelle, die sich da ja bis auf die Tausendstel auf die Ziellinie geworfen haben. Da 200 bei den Frauen, 400 Hürden, ey, die beiden, die Josh Albuaco und, sag schon.
Konstantin Preis?
Konstantin Preis, ja. 2000stel hatten die nachher Unterschied. Ja, und die sind die zweit- und drittschnellste Zeit ever in Deutschland gelaufen. Also nur Harald Schmid ist schneller gewesen. Also das hat auch auf einem sehr, sehr guten Niveau stattgefunden. Ja, und das verrückteste Rennen hat er dann ja auch einen dieser Überraschungssieger. Das ist ja eher so deine Nummer gewesen, aber du hast es nicht gesehen, 5000 Meter Männer, ne?
Nee, leider ganz wenig live gesehen. Ich habe es meistens eher so die Clips nachgeschaut, die man auf Social Media gefunden hat. Beziehungsweise natürlich, wenn mich Rennergebnisse interessiert, dann natürlich direkt die Ergebnisliste angeguckt. Aber der 5000er, der sah natürlich auf jeden Fall interessant aus. Das ist ja nicht auch eine der Strecken, die ich wollte schon sagen, fast ausschließlich gerannt bin, das stimmt aber nicht. Ich bin auch schon mal 15 Meter Finale gelaufen. Da war ich noch U23, glaube ich, bei den Männern allerdings dann. Und bei den 5000, interessant. Also, weil da jetzt ja auch ein paar Leute aufeinandertreffen, die richtig solide Bestzeiten haben. Klar, Max Thurwitt sowieso, aber auch ein Florian Brem hat, glaube ich, doch auch um eine 13:30 stehen. Und dann haben wir natürlich hier Sam Parsons und so weiter und so fort. Also wirklich ganz viele Leute, die jetzt wirklich ein sehr, 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 sehr gutes Niveau haben, was solche Rennen natürlich dann spannend macht. Und ich habe vor allem den Clip gesehen, wo die natürlich alle zusammen auf die Zielgerade gehen. Und Aaron Bienenfeld natürlich auch noch mit dabei. Und einer, den wahrscheinlich vielleicht nicht alle unbedingt als den Goldfavoriten auf der Rechnung hatten, hat aber ganz offensichtlich die besten Beine gehabt auf den letzten 70 Metern. Und sowas natürlich immer die schönen Geschichten. Generell muss man ja sagen, auch wenn man mal Richtung drei Hindernisse der Männer noch schaut, in Höchstadt-Aisch, da geht wirklich, haben die wirklich eine exzellente Trainingsgruppe aktuell beieinander, die sicherlich auch gegenseitig natürlich davon profitieren. Dass da keiner alleine laufen muss. Und ich weiß gar nicht, ob Markus Münius noch der Coach dort ist, aber ich gehe fast mal davon aus. Also da auch dann schon mal herzliche Glückwünsche an in diese Richtung.
Also ich meine, wenn ihr euch jetzt mal so mit Laufen befasst habt, dann habt ihr sicher eine Menge Namen, die wir hier so droppen, schon mal gehört. Florian Brem, wahrscheinlich nur die Leute, die sich wirklich intensiv mit Leichtathletik auseinandersetzen. Er hat Deutschland bei der Team-EM vertreten über 5000. Da war er nicht zufrieden. Da lief es aus seiner Sicht nicht gut. Das ist so ein bisschen der wirklich individuelle, mutige Ansatz. Ja, also er wird von der Polizei Bayern unterstützt. Ja, ja. Da hat er irgendwie ein Unterstützungsmodell. Das gibt es in der ein oder anderen Landesverbandsordnung gibt es das, dass die Polizei da praktisch einspringt und einen großen Teil der Sportförderung auf Landesebene übernimmt. Das ist zum Beispiel in Hessen auch so. Da sind ein Großteil der Top-Athleten, also zum Beispiel Caro Schäfer oder so, sind bei der Polizei. Und das ist bei Florian Brem auch so. Aber der hat wirklich auch sehr viel Eigeninitiativ investiert. Ja, Trainingslager, immer wieder St. Moritz und so. Du weißt selber, das kostet richtig Geld.
Ja, ja.
So, und dann kommst du da zu so einem Finale und dann ist da eben ein Max, der in der Halle im WM-Finale war, ein Sam Parsons, der draußen im WM-Finale über 5000 war, ein Aaron Bienenfeld, der praktisch unter more or less Profibedingungen in den USA trainiert, dann Mohamed Abdullahi. Der ein oder andere wird mit dem Namen vielleicht noch nichts anfangen können. Mohamed hießen die beiden ja, also er und sein Bruder ja noch relativ lange haben jetzt den Nachnamen des Vaters angenommen. Und der Letztgenannte hat eine Bestzeit von 13:03. Also der ist ja mal in einer ganz anderen Kategorie unterwegs. Ja, ja, und du hast ja das Rennen nicht gesehen, ja, aber
ich sehe gerade nur die Splits hier gerade.
So, Mohamed hat nämlich mal ein bisschen forciert am Anfang. Ne, also der erste 1000 war in 2:41.
Richtig.
Da lief er alleine vorne weg. Und dahinter die Gruppe mit Brem, mit Thurwitt, mit Parsons und mit Bienenfeld. Mhm. Ja. Und dann dann sind ja auch noch ein paar gute Jungs, ne? Torben Dietz, Simon Stützel, Johnny Dahlke und so. Die hatten schon mal, werden sofort aus dem Rennen. Ja. Und der zweite Kilometer nicht ganz so schnell, aber 5:26 durch ist immer noch flott. Ja.
Ist immer flott, auf jeden Fall.
Und dann hab ich erst gedacht, oh, das ist vielleicht, ist ihm jetzt vielleicht doch zu heiß. Er lässt sich zurückfallen in die Gruppe. Und dann war das so ein bisschen so, Aaron hat die ganze, also Bienenfeld hat die ganze Zeit diese Gruppe geführt, auch vorher schon. Ja, weil vielleicht jetzt nicht der begnadete Spurter, aber der kann natürlich wahnsinnig hart Tempo laufen, ja. Und dann haben sie den Mohamed nicht reingelassen in die Gruppe. Der musste dann immer auf Bahn 2 laufen. Ja, und die anderen liefen so im Viererpack hintereinander her. Und dann fiel Mohamed plötzlich nach hinten raus aus der Gruppe. Hast du dann gedacht, was ist denn jetzt los? Ja, dann ist er wieder rangelaufen in so einem Zwischensprint, in so einem völlig wilden Zwischensprint. Ja, so, einmal kurz als Hintergrund. Hat ganz lange in Dortmund trainiert. bei dem damaligen ja noch Stützpunkt und auch Bundestrainer, der inzwischen entlassen wurde, haben wir schon mal kurz hier erwähnt, spielt jetzt hier keine Rolle, ist gewechselt zu Tim Mellier, dem Trainer von Richard Ringer, ja, nach Belgien. Und hat nach seinem letzten internationalen Rennen sich aus der Trainingsgruppe verabschiedet und trainiert sich jetzt selbst.
Ah, das wusste ich nicht.
Ja, das wussten auch noch nicht so viele, aber wir haben ja okay, mit ihm gesprochen, logischerweise vorher, weil wir uns ja entsprechend immer so vorbereiten. Aha. Und dann ist er letzte Woche in Pfungstadt nochmal eine 1500 gelaufen, ist da Saisonbestleistung gelaufen, am Mittwoch. Dienstag oder Mittwoch, bin ich ganz sicher. Entweder Dienstag oder Mittwoch. Und da habe ich schon gedacht, okay, er muss sich sicher fühlen, weil sonst läufst du bei den Temperaturen, es war da um 7 Uhr abends, war deutlich jenseits von 30 Grad, läufst du nicht so los, alleine, ne, bei den deutschen Meisterschaften.
Klar.
Naja, und jedenfalls war es dann am Ende so, dass er das Tempo auf den letzten zwei Runden nicht halten konnte. Ja, und dann in den Schlussspurt der Top 4 dann nicht eingreifen konnte. Ja, und der Florian Brem, der dann nachher gewonnen hat, der hatte die ganze Zeit schon immer wieder Probleme dran zu bleiben. Ja, fiel immer so 2-3 Meter zurück und du weißt, wie bitter das ist, das wieder zuzulaufen, ja.
Krass,
und dann wieder herangekämpft und wieder herangekämpft, ja, und dann hast du gedacht, okay. Aber vorher waren ja schon 2-3 Rennen, die sehr überraschend ausgegangen sind. Und deshalb haben wir schon gedacht, oh, Moment mal, ja, da ist ja noch einer, ja, der hat einen guten Spurt, warten wir mal ab. Ja. Und tatsächlich hat er die Jungs dann abgespurtet hinten, ist deutscher Meister geworden. Ja. War natürlich, hat dann komplett unter Tränen das Interview da bei Klaus Lufen bei uns gemacht. Ja, weil er so gerührt, fertig und überwältigt war. Das war schon crazy.
Ja, also das sind natürlich genau solche Geschichten, die schön ja auch sind zu verfolgen, sage ich jetzt mal, einfach als Fan des Sports sozusagen, und tun der Sache ja gut. Man muss ja auch sagen, Florian Brem ist jetzt vergleichsweise auf jeden Fall auch noch ein sehr junger Athlet, würde ich jetzt mal sagen, wenn wir es mal Langstrecke so als Fokus haben. Ich meine, der ist Jahrgang 2000, ja, da wird es gerade dieses Jahr 23 oder vielleicht ist er auch schon 23 geworden. Da hast du natürlich noch ganz viel vor dir und ist natürlich auf jeden Fall vielversprechend für die Zukunft. Die anderen, mit denen er da um Platz 1, 2, 3 und so weiter gekämpft hat, jetzt hier Max Torwart ist Jahrgang 95, alles auch noch natürlich für einen Langstreckler immer noch jung und auch in St. Parsons 94, aber trotzdem, das ist ja schön zu sehen, dass da was nachkommt in Deutschland auch, die jetzt schon die Fähigkeit haben, solche Rennen zu laufen und hier auch nochmal, sei jetzt mal gesagt, das Rennen, wenn man jetzt die Splits unten verfolgt, du hast gesagt, Ralf, sehr schnell begonnen worden, also mit 2:41 ist es schnell, ja, und dann zwischendrin natürlich so ein bisschen eingeschlafen, ne? Wenn ich jetzt hier Kilometer 2:03 sehe, wo dann Aaron wohl sich erbarmt hat, vorne zu laufen, das ist natürlich dann schon recht langsam geworden zwischenzeitlich, aber wenn es am Ende dann natürlich wieder Richtung 13:35 Siegzeit geht und die ersten vier waren ja innerhalb von 2,5 Sekunden im Ziel und auch Mohamed Abdillahi war ja dann auch mit 13:42 dabei, das ist schon auf jeden Fall hinten raus richtig knackig nochmal geworden. Und das sind natürlich auch die Fähigkeiten, die du brauchst, um international bei Meisterschaftsrennen natürlich auch irgendwie erfolgreich zu sein, dass du auch aus vielleicht so einem Rennverlauf schneller beginnen, Rennen schläft ein, dann ist es heiß, ist es trotzdem schwer und dann hinten raus nochmal mobilisieren zu können. Das ist grundsätzlich mal eigentlich eine sehr gute Rennsituation und Schule gewesen für das, was ja dann vielleicht noch kommt für den einen oder für die andere. Wobei Männer 5000 Meter Quali sieht, glaube ich, nicht so gut aus, ne?
Also Sam natürlich, durch das WM-Finale wird er im Ranking sehr weit vorne sein. Ne? Gut, vornehmlich werden ja erstmal die beiden Besten der deutschen Meisterschaften nominiert. Ja, Florian ist, glaube ich, zu weit hinten im Ranking, dass er da eine Chance hätte. Max müsste auch gute Karten haben.
Jetzt auch durch die Halle und so, das zählt ja auch
rein. Das sind richtig Punkte, ne? Ja, vor allen Dingen habe ich natürlich dann auch einen besonderen Blick, weil wir uns ja dann sehr intensiv mit unseren Gästen hier auseinandergesetzt hatten. Lea Meyer, Hanna Klein und natürlich auch Maite Kohlberg.
Ja.
Die hat dann was anderes gemacht, als sie eigentlich vorhatte. Ja, ich habe dann nach dem Halbfinale hatte ich nochmal mit ihr gesprochen und dann hat sie was anderes gemacht. Und hat eigentlich die Taktik gemacht, die ihre härteste oder vermeintlich härteste Konkurrentin Christina Hering machen wollte, nämlich einfach nach vorne gehen und dann müssen die anderen erstmal an mir vorbei. So war deren Denke. Und dann ist sie am Ende abgekontert worden, auch von einer total überraschend laufenden Nachwuchsläuferin aus Hamburg und hat das dann so als totale Niederlage empfunden, ja. Ja klar, wenn du das zweite Mal in so einer Situation bist, wie in der Halle auch, als Favoritin und so weiter, Aber ich weigere mich, das halt als Versagen, ja, so, sie hat das so ein bisschen als Versagen dargestellt, zu akzeptieren. Ich glaube nur, dass das halt taktische Lernprozesse sind, ja. Und deshalb sind solche Rennen auf einem sehr guten Niveau und viele Läufe bei deutschen Meisterschaften waren auf sehr gutem Niveau, die sind dann wertvoll. Ja, weißt du, wenn du alleine irgendwo vorne wegläufst, das ist Pillepalle, das kann jeder. Aber wenn da richtig gegengehalten wird, wenn da taktisch was passiert, ja, wenn da Bewegung drin ist in solchen Finals, ja, das ist halt einfach großartig. Ja. Das war für mich natürlich die Doppelleistung des Wochenendes. Lea Meyer, ja, läuft am Samstagabend eine bestechend gute 5000, ja. Und macht am Sonntag ein wirklich noch schnelles Rennen über 3000 Hindernis. Da war sie weite Teile des Rennens alleine. Ja, da gab es ja noch die Nachwuchsläuferin Olivia Gürt, die da am Anfang ein bisschen mitgehalten hat. Aber das ist natürlich eine überragende Form. Ja, und da freue ich mich total, was die jetzt bei den Weltmeisterschaften machen kann. Ja,
absolut.
Also, wenn ihr die Sachen nochmal nachhören wollt und euch nochmal vergegenwärtigen wollt, was die Frauen so in der längeren Diskussion bewegt, ja, legen wir euch nochmal die Folgen mit den beiden ans Herz, weil das war schon richtig, richtig gut.
Generell, du hast es ja auch eingangs der Folge schon gesagt, Niveau jetzt, klar, ich habe immer so ein bisschen die Laufbrille auf, das Niveau wirklich vielfach gut. Klar gab es taktische Rennen 1500 und so, aber auch 3000 Hindernis der Männer, muss man ja mal sagen, ist ja wirklich, ich erinnere mich noch an Zeiten, als ich primär auf der Bahn unterwegs war, da gab es ja vielleicht keine Ahnung, ein, zwei Leute, die gefühlt so eine 8,40 oder sowas gerannt sind oder knapp drunter und damit deutscher Meister wurden. Inzwischen hast du jetzt hier Platz 1 bis Platz 4 zwischen 8,24 und 8,27. Das ist richtig, richtig gut. Auch Platz 5, 8,34, das ist eine super Basis. Und ja, 5000, ja, da müssen wir vielleicht noch zwei kurze, betrüblichere Nachrichten vielleicht auch noch mit einstreuen. Ich meine, ich als Marathon-Team Berlin-Mitglied immer noch haben natürlich auf die 5000 ein bisschen mit einem weinenden Auge geblickt, weil meine Teamkollegin Alina Reh, die natürlich auch schon bei uns hier im Podcast war, ja leider das Rennen verletzungsbedingt aufgeben musste, wohl schon länger an Achillessehnenproblemen laboriert. Das habe ich so aus dem Netz vernommen oder auch aus unserem internen Gruppenchat. Und ja, wir hatten noch letzte Woche, glaube ich, ich weiß nicht, off-Mike oder in der Folge gesprochen mit Mighty Pullback, dass ja auch Konstanze Klosterhalfen auf 800 Meter gemeldet war und wir so ein bisschen uns gefragt haben, wird sie das machen, läuft sie eine andere Strecke? Jetzt ist sie ja leider gar nicht gelaufen, ist wohl erst kurzfristig bekannt gegeben worden. Du hast es, glaube ich, gesagt, dass sie auch eine Verletzung oder eine Entzündung im Fuß eben hat.
Ja, die Absage war, glaube ich, am Mittwoch, wenn ich das richtig weiß. Ja,
dann war es kurz nach unserer
Aufnahme. Man muss aber sagen, also heute gab es jetzt nochmal eine Erläuterung und auch eine Aussicht, eine Perspektive von ihrem Management. Es war wohl die ganze Zeit in Absprache mit Isabel Baumann. Mhm. Ja, also die wusste die ganze Zeit, was da Sachlage ist.
Isabel Baumann, du meinst jetzt also quasi, wir reden jetzt über Alina?
Ach so, nee, über Konstanze.
Okay.
Über Konstanze.
Ach so, Isabel als Baumann als Bundestrainerin. Okay, sorry, jetzt habe ich das. Ja, genau.
Die ja auch schon hier bei uns war, ja. Also die wusste die ganze Zeit, was Tango ist. Sie haben halt relativ lange versucht, nach dem nicht so glücklichen Rennen von Konstanze Klosterhalfen über 5000 Meter in Stockholm, das halt noch möglich zu machen, ging aber nicht. Sie ist halt jetzt wohl in täglicher Behandlung, hat eine Entzündung im Fuß. Und sie hoffen, dass der davorliegende Trainingsblock, ja, der ja unmittelbar nach unserer Aufzeichnung mit Konstanze stattgefunden hat, ihr erinnert euch, der eine oder die andere, die die Folge gehört haben, auch eine sehr, sehr spannende Folge. Sie musste ja dann in die Höhe nach Kalifornien, aber da hat sie wohl exzellent trainiert. Und klar, du weißt selber, wie es ist, ja, so eine Fußverletzung, die hält dich dann immer natürlich auf. Ja.
Ja.
Und
vor allem natürlich alles, was du jetzt auf der Bahn an Trainingseinheiten vorhast, was jetzt zu diesem Zeitpunkt der Saison sinnvoll wäre, ist halt also auch jetzt nicht das Beste für schon einen angeschlagenen Bewegungsapparat, sagen wir mal so.
Ja, also da steht jetzt erstmal noch ein Fragezeichen, genauso wie bei Malaika Mihambo. Es war natürlich das Drama der Veranstaltung, springt da zwei überragende Sprünge. Mit 6,93, so weit wie noch gar nicht in dieser Saison. Ihr Trainer war total beseelt, weil die ganz toll gesprungen ist. Ja. Und dann, wie sie jetzt herausgestellt hat, ein kleiner Muskelfaserriss. Da wird natürlich auch eng, 5 Wochen noch, dann ist sie schon dran. Ist ja relativ am Anfang der Weltmeisterschaften auch noch dran, also nicht 6 Wochen, wie die hinten dran sind. Also das wird auf jeden Fall eng. Ne? Du, wir haben schon wieder so lange gelabert, dass wir das ein oder andere, was du noch auf deinem Zettel hast, auf später verschieben müssen.
Verschieben wir auf später.
Unsere Grenzgängerin ist nämlich jetzt da und die sollten wir jetzt reinholen.
Ja, und unser Gast war schon einmal bei uns und zwar vor gar nicht allzu langer Zeit und ist aktuell auf einem Laufabenteuer, so würde ich es mal sagen, denn es ist eine Reise, die sie rund um Deutschland führt. Jetzt werdet ihr ja spätestens jetzt wissen, von wem wir sprechen. Joyce Hübner ist bei uns wieder zu Gast und wir sind natürlich sehr gespannt, wie es ihr in den letzten Wochen so ergangen ist. Wir haben das natürlich auch intensiv verfolgt über ihre Social-Media-Kanäle, auf denen sie diesen Trip ja sehr eindrucksvoll auch zeigt, sodass man das sehr schön verfolgen kann. Aktuell ist sie in Belgien. Herzlich willkommen bei uns, liebe Joyce.
Hallo, ich freue mich, wieder da zu sein.
Ja, du hast ja heute schon in einer deiner zahllosen Social-Media-Aktivitäten diese, sagen wir mal, die alltäglichen kleinen und größeren Grenzerfahrungen an der Grenze geschildert, ja, mit keinem Netz, springendem Netz, nicht vorhandenen Essensgelegenheiten, nicht vorhandenen Hotels, zu späten Eincheckzeiten etc. pp. Ja, wie war es heute so? Lief rund alles?
Ja, also es läuft jeden Tag irgendwas schief, was man nicht auf dem Plan hat. Und ja, wir waren heute zu einer gewissen Uhrzeit beschäftigt, können wir ja den Zuhörern auch mal so sagen. Und ja, mein Hotel hatte mir gestern, was ich ursprünglich gebucht hatte, abgesagt und hat mich gebeten zu stornieren. Dann habe ich eine ewig lange Diskussion gehabt mit Booking an der Stelle. Ich hoffe, ihr müsst das nicht rausschneiden. Und ja, am Ende bin ich jetzt in einer ganz anderen Unterkunft, die allerdings erst eine Stunde später uns die Tore aufgemacht hat. Und jetzt sitze ich endlich hier in meinem Zimmer, habe WLAN und die Technik funktioniert. Aber es war sehr mühselig.
Die wichtigste Frage, hast du schon was gegessen?
Ja, ja, Gott sei Dank. Also wir sind heute, also Marathon 61 habe ich heute hinter mir.
Krass, und also das ist schon mal, das muss man schon mal auf der Zunge zergehen lassen, Marathon 61,
Leute. Das ist so im Nebensatz.
Ja, so ganz normal, ganz casual, einfach Marathon Nummer 61. Okay.
Und ja, unser oberstes Credo ist direkt im Anschluss nach dem Marathon googeln, wo es die nächste Essensmöglichkeit gibt. Und ja, ich kann euch allen sagen, dass an der Grenze Deutschlands, und das ist fast egal, in welchem Bundesland man ist, es sehr schwierig wird mit Essen gehen. Und wir sind aber auch immer gerade so, wir haben irgendwie immer Glück gehabt am Ende. Also bis jetzt haben wir, glaube ich, erst einen Tag erwischt, wo wir wirklich hilflos in der Gegend herumgefahren sind und nichts gefunden haben. Oh, okay. Und heute gab es aber ein Hotelrestaurant und es gab einen Chickenburger mit Salat und Pommes für mich. Also ich habe gegessen.
Das wird sich sehr also gut das an. Ist ja, das ist ja sicher auch ein Punkt, da müssen wir nochmal drauf zu sprechen kommen. Du ernährst dich ja nach sehr strengen Ernährungsgrundsätzen mit einer ausgeklügelten Diät. Zu Deutsch, du nimmst immer das, was am meisten Spaß macht auf der Karte, die du hoffentlich irgendwie findest.
Ja, das ist richtig. Ich habe das auch schon kommuniziert. Ich muss ungefähr 5000 Kalorien am Tag essen, damit ich zumindest mein Defizit wieder ausgeglichen habe. Also 3000 Kalorien verbrenne ich ungefähr bei so einem Marathon. Plus, also das sind jetzt nur grobe Rechnungen. Ich habe jetzt keinen Ernährungsberater oder Ähnliches dabei gehabt, der mir das im Detail ausrechnet. Das ist jetzt einfach nur so ein Richtmaß, was ich mir selber gegeben habe. Ja, 2000 Kalorien ist so mein Grundbedarf. Komme ich dann auf 5000 und ich habe in meinem Leben noch nie Kalorien gezählt. Ich habe das einmal versucht und es hat nicht funktioniert und das mache ich auch heute nicht mehr. Und es gibt Tage, da finde ich es richtig toll, so viel essen zu können. Es gab aber auch viele, viele Tage schon in den letzten Wochen und Monaten, wo es wirklich ein Krampf war. Und man stellt sich das immer so einfach vor, 5000 Kalorien zu sich zu nehmen, weil man kann auf der Speisekarte hoch und runter essen. Aber man hat einfach keine Lust mehr zu essen. Und die Speisekarten, je nachdem, in welchem Bundesland du bist, sehen immer gleich aus.
Also, ist das wirklich so? Ich hatte die Hoffnung, in Bayern ist zumindest ein bisschen mehr, keine Ahnung, irgendwas mit
Bayern, immer, das ist schon Wochen her.
Ja, schon, aber dass da zumindest ein bisschen Abwechslung kulinarisch da ist. Zum Beispiel hier irgendwie Käsespätzle oder irgendwas mit Knödel oder sowas. Ich weiß nicht, ob es das überall immer gibt, aber ja, das ist natürlich ernüchternd, wenn man dann wirklich gar keine so ganz große Abwechslung irgendwie hat.
Ja, tatsächlich war Bayern auch das Land, das Bundesland, wo es die einheitlichste Speisekarte gab.
Ah, wirklich? Okay.
Ja, also es gibt dann die Käsespätzle, die Knödel, den Sauerbraten, das Schnitzel.
Und das war's.
Vielleicht noch und eine Haxe vielleicht noch.
Vielleicht auch ein Kaiserschmarrn irgendwo, oder?
Ja, stimmt, ja. Aber das sind jetzt natürlich alles nicht so Sachen. Also ich würde jetzt nicht unbedingt eine Haxe essen wollen, wenn ich weiß, dass ich am nächsten Tag wieder weiterlaufe.
Ja.
Und also zu Hause, wenn ich in Berlin bin und mein ganz normales Leben lebe, dann versuche ich mich 2 Tage die Woche vegan zu ernähren. Das klappt jetzt hier auf der Reise überhaupt nicht mehr. Mhm. Da muss ich einfach gucken, was zur Auswahl steht und dann noch entscheiden, was von der Auswahl mir am liebsten zuzuführen ist in dem Moment. Also
das heißt,
gesund ist das nicht alles.
Ja, gesund ist ja ein sehr schwer zu definierendes Wort. Ne? So geht es ja mal los. Stimmt. Deshalb, da muss man immer drüber nachdenken. Ich habe ja bei den Langdistanz-Triathlon-Veranstaltungen, wo ich in den letzten Wochen war, auch diese ganz besondere Form der Profis kennengelernt, sich am Tag vorher auf ihre besondere Herausforderung, was ja auch energetisch und Zufuhr von Energie angeht, vorzubereiten. Ja, ich empfehle, ja, ausprobiert von einigen,
jetzt bin ich gespannt,
Gummibärchen Fanta.
Ach.
Okay. Gummibärchen Fanta. Ja,
das
und
ist
zwar am
das
Tag
Geheimnis.
Vorher. Ja, am Tag vorher. Weil das sind halt sehr leichte, schnell verdaubare Kalorien, ja, die dann halt einfach nicht den Magen beschweren.
Das ist ja witzig, Freunde, da mache ich ja automatisch alles richtig. ich esse nämlich, wenn ich meinen Kuchen, also ich bin ja so ein Kuchen-Junkie, manche stehen ja ganz, ich weiß, und dann, manche stehen ja so auf Eis, ich bin ja so der Kuchen-Fan, wenn ich aber Kuchen nicht bekomme, dann, schraube ich mir tatsächlich so eine Tüte Gummibärchen pro Tag rein.
Ja, ne, aber ist so.
Das
muss man jetzt nicht 365 Tage im Jahr machen. Ne?
Aber 100 Marathons kann man schon mal machen.
Genau. Irgendwie hat sich das auch so herauskristallisiert, dass so Spezi mein absolutes Favorite After-Finish Marathon-Getränk ist.
Das ist Folter.
Und da ist ja...
Wieso? Was spricht gegen Spezi, Ralf? Du bist immer... Bist du nur pro Cola oder nur pro Fanta?
Nein, ich trinke gar keine Cola.
Warum?
Nie.
Was ist
nur
passiert?
Nur wenn es mal ganz, ganz doof läuft.
Weil es dich die ganze Nacht wach hält oder weil der Geschmack dir nicht zusagt?
Sprich, ganz, ganz doof laufen in meiner Welt ist, wenn ich aus irgendeinem total bestussten Grund Halbmarathon laufen muss und vorher 90 Kilometer Rad gefahren bin und 2 Kilometer geschwommen bin.
Dann geht das mal.
Dann mal eine Cola, aber sonst nicht. Erstens mag ich es nicht. Es schmeckt meiner Ansicht nach komplett künstlich. Mhm. Ja, und ich habe da gar nichts von. Also auch jetzt nicht irgendwie so mit Alkoholika im Mischgetränke mit Cola kannst du mich jagen. Furchtbar.
Ralf trinkt nur pur Schnaps pur. Also das wissen wir jetzt auch quasi.
Ich trinke original. Also ich trinke praktisch fast nie Schnaps, ja. Ich habe eine sehr schöne Sammlung an Wodkas.
Okay, ja.
Ungeöffnet, ja. Also wenn, dann trinke ich einen Schnaps so. Also einen Wodka oder einen Tequila oder was auch immer. Ja, vielleicht mal Gin Tonic, aber äußerst selten.
Gin Tonic? Ich überlege gerade, wie war das Hamburg-Marathon, der Tag vor uns übertragen?
Ich nicht.
In einer Hotelbar?
Falsch, ich nicht. Das, da hast du nicht gut aufgepasst, weil du hattest schon den dritten GT, ich nicht.
du hast keinen Gin Tonic getrunken.
Gar kein Alkohol getrunken.
Wir haben natürlich professionell, haben wir keine 3 getrunken am Abend vorher, aber vielleicht 1, 2 haben wir vielleicht getrunken. Und war natürlich putzmunter am nächsten Morgen um Punkt 6 Uhr ready dagestanden.
Ja, Das ist alles korrekt. Ja?
Nein, das stimmt. Aber mit einem guten Wein kann man dich auf jeden Fall ja doch
auch. Ja, das ist ja klar. Ne? Und wenn ich Koffein brauche, dann trinke ich Kaffee.
Oder Red Bull.
Ja, ich trinke keinen Kaffee.
Ja, auch Red Bull nicht, also wirklich wenig. Wirklich wenig.
Ja,
gibt's. Ja, also jetzt tatsächlich an diesen langen Wochenenden,
genau.
Da zieht man
Hamburg
mal zwischendurch.
Und so auch.
Genau, ja. Da mache ich das mal, aber eigentlich auch nur an solchen Wochenenden, sonst nicht.
Ja, dann bringt das wenigstens was. Das ist doch clever.
Auf jeden Fall wirkt es dann, ja. Also ich habe natürlich durch einen Vergleich, also einen normal hohen Kaffeekonsum, wie ich den darstellen würde, ist natürlich jetzt Koffein nicht unknown territory für meinen Körper. Also,
Es gibt Personen in meinem engeren Umfeld, die womöglich auch mal solide Läufer waren und heutzutage eher im Management und Marketing unterwegs sind, die nicht so viel Koffein generell konsumieren, weil sie eben Kaffee auch nicht mögen. Vielleicht war diese Person auch involviert im Pacing von Kyle Flomme beim Wings for Life World Run und vielleicht waren wir danach noch in der Red Bull Lounge. Und da gab es sehr viele eben auch nicht Red Bull, also schon Red Bull Getränke, aber nicht diese klassische Red Bull, sondern so Summer Editions, die auch weniger Koffein enthalten und mehr wie so eine Limo sind.
Okay.
Aber sie enthalten halt schon ein bisschen Koffein, sag ich jetzt mal, wie so eine Cola. Und wenn man da dann halt irgendwie, weil man gerade irgendwie 25 Kilometer gerannt ist, bei was weiß ich, wie warm es da war, Durst hat und sich, weil die auch lecker schmecken, so 3, 4, 5 aus dem Kühlschrank nimmt und sich dann wundert, warum man zu Hause irgendwie so im Bett sitzt, obwohl man komplett fertig ist und die Nacht durchmacht, obwohl man eigentlich pennen möchte. Also sowas soll vielleicht auch schon mal vorgekommen sein.
Das ist ja auch so ein Thema. Du musst ja unbedingt gut schlafen, ne? Weil sonst kannst du das ja auf gar keinen Fall alles regenerieren, was du da so machst.
Ja.
Bis jetzt geklappt einigermaßen?
Ja, wir schlafen ja tatsächlich fast jede Nacht in einem anderen Hotel und komischerweise eigentlich ganz gut. Also ich habe vielleicht jetzt 2, 3 Nächte gehabt, wo es mal nicht so gut war, aber das ist ja okay. Mein Gott, vor einem Marathon können andere Leute auch nicht schlafen, weil sie so aufgeregt sind. Also von daher tue ich das einfach mal mit, ist es mal eine schlechte Nacht gewesen, weg. Ja, von daher. Und nee, das passt tatsächlich.
Und bei der Auswahl eurer Hotels sozusagen im Vorfeld, das habt ihr ja im Vorfeld geplant, so die Etappen und natürlich auch, wo ihr unterkommen möchtet. Also ich meine, da gibt's ja dann auch von bis, ne? Also du, wie schon gesagt, es gibt Hotels, da sind Betten besser und schlechter. Also da war noch nie so, dass du dann irgendwie morgens mal aufgewacht bist und gesagt, oh Gott, mein Kreuz oder keine Ahnung, mein Genick total verlegen oder so.
Nee, tatsächlich nicht. Also wie gesagt, ich bin da auch ganz, also wir sind beide echt gute Schläfer, muss ich sagen. Wenn wir uns einmal hinlegen, zack, Licht aus und aus und vorbei.
Ja.
Und das funktioniert bei uns beiden eigentlich ziemlich gut. Nee, bis jetzt war alles ganz entspannt. Ich kann auf einer weichen Matratze schlafen, auf einer harten, das ist völlig egal. Ich glaube auch, dass der Körper auch einfach fertig ist. Und ich glaube,
nach 61 Marathons nicht ganz verwunderlich.
Könnte das vielleicht ein Grund sein, man weiß
also
es Leute, nicht.
Also Leute, falls ihr Einschlafprobleme habt, das sollte ja hier und da doch mal geben. Wir haben dann eine recht gute Empfehlung, die wirksam ist. Einfach mal so über keine Ahnung, 7, 8 Wochen einfach jeden Tag einen Marathon laufen mit einem Ruhetag, dann schlaft ihr echt immer super. Ob auf dem Steinboden oder irgendwie auf Lattenrost ohne Matratze, kein Problem.
Genau,
Wir müssen ja nochmal alle, die dir nicht schändlicherweise schon entweder auf Insta oder du spielst ja eigentlich hauptschwerpunktmäßig immer noch TikTok, ne, wenn ich das richtig weiß.
Jetzt aktuell hat sich das ein bisschen geändert. Also Instagram ist für mich jetzt hier bei der Reise ein bisschen einfacher. Ah, okay. TikTok, da hänge ich immer ein bisschen hinterher mit den Tagen. Aber ja, ich bespiele beide Plattformen.
Ja, Via heißt ja dein Freund, der im Showbusiness ja nur der Praktikant heißt.
Ich möchte hier ganz offiziell nochmal sagen, dass er sich selber den Namen gegeben hat. Weil alle immer denken und
wie kommst du darauf, dass ich danach gefragt hätte?
Aber weiß ich nicht. Ich möchte jetzt diese Plattform einfach nutzen, um das nochmal zu sagen. Weil alle glauben, dass ich ihn so nenne und dann kriege ich manchmal Nachrichten, die mir dann sagen, oh, das ist aber frech, dass du deinen Freund so nennst. Und ich habe mir das nicht ausgedacht. Da ist er ganz alleine drauf gekommen.
Und er hat, glaube ich, seine Followerzahl auch erhöht leicht.
Ja, er wollte eigentlich nie vor die Kamera und er wollte auch sich gar nicht bei Instagram und TikTok da jetzt großartig äußern. Aber wir haben jetzt einfach festgestellt, dass es, dass irgendjemand mit den Followern kommunizieren muss, weil ich habe ja keinen GPS-Tracker oder irgendwas dabei. Ich wollte das von Anfang an nicht. Nicht, weil ich der Öffentlichkeit nicht sagen will, wo ich bin, sondern eher, weil ich immer noch gedacht habe, okay, ich bin eine Frau, ich laufe da echt durch richtig miese Gegenden teilweise. teilweise. Und ich will jetzt einfach keinen Leuten die Plattform geben, um das jetzt irgendwie negativ jetzt auszunutzen. Und was aber alles halt so will, also jetzt im Nachgang würde ich sagen, wir hätten auch einen GPS-Tracker machen können, aber ich wusste natürlich auch nicht, dass immer so viele Leute mit dabei sind. Ich bin ja fast nie alleine. Und aber um ja den Leuten den Einstieg dann zu ermöglichen, manche steigen ja erst bei Kilometer 10 oder 13 oder 20 ein, um zu wissen, wo ich ungefähr bin, damit die nicht stundenlang auf mich warten, kommuniziert mein Freund quasi in der Zeit, wo ich laufe, dann über seine Stories. Und dadurch hat er so eine kleine Fangemeinde aufgebaut und ist jetzt quasi auch so ein bisschen in diesem Influencer-Business drin.
Also er ist auf jeden Fall nicht untalentiert.
Ja, er hat auf jeden Fall eine ganz andere Art von Humor wie ich. Und ich glaube, er kommt immer so ein bisschen grummelig rüber, beziehungsweise hat einen ganz trockenen Humor. Und ich denke, da spricht er viele mit an.
Absolut. Also ich finde das sehr entertaining, muss ich sagen. Ja. Also ich finde deine Art unfassbar. Ja, wie man so viel, so gute Laune haben kann. Ja, das ist schon erstaunlich, wenn man trotzdem noch Marathon läuft und so weiter. Also das ist schon erstaunlich, ja.
Ja, also es gibt einfach nur so viele tolle Sachen. Erstmal habe ich ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll zu erzählen, weil ich einfach so viele Sachen erlebe. Und ganz oft ist es so, dass ich dann am Ende die 42 Kilometer auf der Uhr habe und mir denke, was ist eigentlich auf den ersten 10 Kilometern passiert? Weil einfach so viel passiert. Und manchmal habe ich innerhalb eines Laufes so viel Rotation von den Mitläufern, dann steigt der eine aus, dann kommt wieder einer dazu, dann steigt der ein anderer wieder aus. Und ich fange mit 20 Leuten an und höre mit 15 Leuten auf, aber das sind komplett andere Menschen, wie zum Anfang. Und jedes Mal höre ich neue Geschichten und jedes Mal muss ich auch Fragen beantworten. Ich habe auch tatsächlich schon einen Marathon gehabt, wo ich 8-mal die gleiche Frage beantwortet habe. Ja, und ich sehe ja so viel Natur und dadurch, dass es ja an der Grenze wirklich sehr, sehr einsam ist und super wenige Städte an der Grenze liegen, ist es ja Natur pur. Und alles, was ich sehe, sehe ich zum ersten Mal. Und das hat jedes Mal wieder diesen Wow- und Mega-Effekt. Und das ist natürlich noch schöner, wenn du Leute mit dabei hast, mit denen du das teilen kannst. Und das sind dann Einheimische, die sich dann am Ende immer bei mir bedanken und sagen, danke für die Strecke, jetzt habe ich eine neue Stammrunde. Hier war ich noch nie.
Voll cool. Ja. Also das ist ja generell mega, was ich auch gesehen habe, ist, weiß nicht, ob es aktuell noch der Fall ist, am Anfang war es auf jeden Fall so, du bist ganz oft tatsächlich auch von verschiedensten Polizeieinheiten begleitet worden, die mitgelaufen sind, also Polizeisportgruppen so quasi. Wie kam das denn zustande? Haben die sich dann da gegenseitig irgendwie gepusht, dass man versucht, dich da irgendwie mit zu begleiten, oder wie ging das überhaupt los? Standen die plötzlich einfach da oder haben sie sich vorher bei dir mal irgendwie auf Instagram noch angekündigt, so ja, wir würden auch mal ein Stückchen mitlaufen, und dann waren es die Kollegen am nächsten Tag, oder wie lief das?
Ja, das war ganz witzig. Das war tatsächlich Marathon Nummer 4. Wir sind, mein Freund hat mich abgeholt, wir wollten ins Hotel fahren und sind dann ganz klassisch durch eine Verkehrskontrolle gerasselt. Und dann dachte ich schon, oh mein Gott, ich habe schon die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und dachte mir, na, das ist ja genau das, was wir brauchen. Wenn die jetzt von uns das Warndreieck haben wollen, ja, dann müssen wir unseren ganzen Kofferraum ausräumen. Also nur so by the way, wir haben unsere Rücksitzbank ausgebaut und ja, unser ganzer Kofferraum besteht aus Tüten, und in den Tüten sind wieder Tüten, wo wir dann ja so verschiedene Kleidungsstücke sortiert haben und dann abends immer nur so das rausziehen, was wir für den nächsten Tag benötigen. Ja. Also es sieht ganz gewirr aus, aber es hat tatsächlich ein System. Und dann dachte ich, oh Gott, wenn die Polizei da jetzt reinguckt, dann denken die, wir haben sonst was geschmuggelt. Ja, vor allem, es war ja an der polnischen Grenze. Und,
ne, also, bitte nicht diese Vorurteile. Ja? Bitte keine Polenwitze. Da hat ein Kollege von mir ganz schlechte Erfahrungen mitgemacht.
Nein,
habe ich das mal hier erwähnt?
Ich glaube, im Podcast haben wir die noch nicht gehabt.
Nee?
Ich glaube nicht.
Das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Also ein Kollege von mir war Stadionsprecher bei den Schwimm-Europameisterschaften in Berlin, in Lovely Berlin, die damals nicht im Schwimmzentrum, sondern auf der Radrennbahn, also im Velodrom, stattgefunden haben. Und hat dann so zum Beginn der Veranstaltung die verschiedenen Nationen begrüßt in mehr oder weniger schlechten Anwandlungen der jeweiligen Sprache, also von Holländisch, Französisch, Englisch, hast du nicht gesehen, alles, was ihm so gerade einfiel. Ja, und dann setzte eher, sagen wir mal, zu einem mehr oder weniger klischeebelasteten, schlechten Witz über Polen, Fahrräder und Autos an, ja, ohne den aber zu Ende zu bringen. Ja, weil er schon merkte, oh, ich kriege jetzt hier gerade keinen guten Ausgang. Ja?
Oh oh.
Kurze Zeit später war dann die Bild-Zeitung bei ihm.
Schön.
Ja, kurze Zeit später war dann der Veranstalter bei ihm. Kurze Zeit später war dann die Präsidentin des Deutschen Schwimmverbandes damals noch bei ihm. Ja, last but not least, er war an dem Abend der Aufmacher in der polnischen Tagesschau.
Oh.
Ja.
Oh, nicht
es
gut.
War eine etwas größere Befassung mit dem Thema, ja. Weil irgendwie, ne, ihr wisst ja, wie es ist, wenn das halt einmal über die Boulevardschiene gezogen wird, dann ja, hat das halt eine enorme Rotation. Ja, kannst du uns ja gleich auch nochmal von erzählen. Jedenfalls war das dann nachher nicht mehr so lustig. Ne, also das ging dann halt bis zu irgendwelchen übereifrigen Politikern, die dann gefordert haben, dass er entlassen wird. Bei seinem Arbeitgeber. Er hatte aber einen Nebentätigkeitsantrag gestellt und so weiter. Also es war keine Polenwitze. Das ist nicht gut.
Nee, ich wollte gar keine Witze machen eigentlich. Es hätte ja auch sein können, dass wir uns in Polen eindecken und dann irgendwelche Sachen hin und her schmuggeln. Ja. Aber haben wir nicht getan. Also das war auch tatsächlich eine... ja, von der Polizeischule einen Test sozusagen. Das machen die einmal im Jahr und genau an dem Tag müssen wir dann natürlich reinrasseln. Und ja, die haben dann relativ schnell doch mitbekommen, wer wir sind. Und dann hieß es, ja, wir haben ja auch die Presse da. Und wir saßen am Auto so, okay, Presse von der Polizei, oh oh. Und dann durften wir aussteigen. Und ja, die haben dann quasi einen Beitrag erfasst, was dann auch ziemlich witzig ist, haben das in ihrem Intranet veröffentlicht. Und da waren da quasi auch Fotos drin, weil sobald ich aus dem Auto ausgestiegen bin, haben mich andere Mädels auf der Straßenseite erkannt, weil dort nämlich auch noch eine ganz normale Schule war, also eine Realschule oder sowas. Die sind dann wegen TikTok, haben die mich erkannt und sind dann zu mir gekommen, haben dann während einer Polizeikontrolle, und das muss man sich mal auf der Zunge ergehen lassen, ja, habe ich Selfies gemacht. Also, mit den, ja, also das habe ich, glaube ich, das, ich weiß nicht, ob das jemand schon mal passiert ist, aber das war sehr witzig. Und ja, durch diesen Intranet-Eintrag hat die Bundespolizei davon mitbekommen und die stand dann am nächsten Tag ja am Start und hat mir eine Tasse überreicht und mich quasi herzlich begrüßt in deren Bereich, in deren Bezirk. Das habe ich natürlich ausgeschlachtet und auch auf meinen Social-Media-Kanälen erzählt. Das wiederum hat dann die nächste Dienststelle mitbekommen und hat dann am nächsten Tag, ja, das ist dann so ein Selbstläufer geworden, am nächsten Tag 5 oder 6 Läufer vorbeigeschickt mit Polizei-Outfit und ja, die haben dann gesagt, nö, also die letzten von der Dienststelle nebenan, die haben dir eine Tasse gegeben, wir geben dir eine Tasse und laufen mit. Ja, und so ging das dann irgendwie immer weiter und ja, dann war die Bundespolizei da ganz oft und die Landespolizei teilweise auch. Und ja, seitdem ich in Baden-Württemberg bin, hat es so ein bisschen nachgelassen. Im Saarland hatte ich die Landespolizei dabei. Die hatten, glaube ich, sehr, sehr viel zu tun in der Zeit, wo ich da war. Und konnten deswegen einfach nur mal ganz kurz nur mit dem Auto vorbeifahren und haben uns so 300 Meter mit Blaulichtwagen begleitet. Das war auch ganz cool. Aber die konnten leider nicht mitlaufen. Aber ich bin gespannt, was noch passiert. Also... ich wäre mal wieder bereit für ein bisschen Bundespolizei.
Ja, angefangen hat es, glaube ich, in Sachsen, ne? War das so?
Genau, ja.
Ja, ja. Also an der tschechischen Grenze entlang, glaube ich, war das, wo du praktisch dauerbegleitet wurdest, ne? So von einem in den nächsten Bezirk händisch übergeben wurdest, ne?
Ja, ich wurde teilweise, es gab einen Tag, da habe ich früh eine Dienststelle gehabt, die dann quasi 19 Kilometer mitgelaufen sind und dann abgewechselt wurden mit der nächsten Dienststelle, die dann ein paar Kilometer später wieder eingestiegen ist. Also das war so eine richtige Übergabe, so. Hier habt ihr Joyce, bringt sie heil ins Ziel. Das war ganz witzig. Ja.
Sag mal, und vorher hattest du ja doch so ein paar Bereiche, wo du Bedenken hattest. Ne? Also jetzt gar nicht wegen Menschen, sondern eher wegen Berge, Tiere, Sensationen.
Ja?
Bären. Bäre, Berge, Sensationen. Ja? So ein paar Sensationen habe ich schon auch erahnt, ja.
Also ich habe keinen Bär gesehen und da bin ich sehr froh.
Im Moment.
Also die schaue ich mir gerne dann im Zoo an oder einfach nur im Fernsehen. habe ich nicht live getroffen. Nee, es war tatsächlich von den Tieren her ganz entspannt. Ich habe ganz viele Rehe gesehen, auch relativ nah bei mir. Und ich habe auch ein kleines Rehkitz direkt einen Meter vor mir gehabt. Das hat sich in einem Zaun festgehangen und hat ganz laut geschrien. Und das war irgendwie auch ganz aufregend. Und ich habe es mich nicht getraut anzufassen. War auch am Ende eine gute Idee. Ich wusste nicht, wie man damit umgeht. Ja, die Berge waren auf jeden Fall eine gute Herausforderung, um es mal kurz zu sagen. Ich hatte ja ein bisschen Übungsphase in der Sächsischen Schweiz und im Bayerischen Wald und das war schon sehr anstrengend, weil ich habe halt so gut wie keine Höhenmeter im Training machen können und habe einfach gedacht, ich werde das einfach alles auf der Strecke testen und üben. Und die Alpen, die waren wunderschön, aber natürlich auch sehr hart. Und ich war ja sehr, sehr lange auch unterwegs pro Tag, so um die 7-8 Stunden. Das war auf jeden Fall eine gute Herausforderung, ja.
Und bei 7-8 Stunden, also ich meine, wann bist du, hast du jeden Tag die gleiche Startzeit oder habt ihr das immer so ein bisschen variiert, sage ich mal? Weil gerade jetzt ist natürlich so die Frage, glaube ich, also es ist immer so der Trade-off zwischen Regeneration maximieren, vielleicht ausgiebig frühstücken, ein bisschen schlafen. Auf der anderen Seite natürlich gerade jetzt super heiß. Du willst ja dann, wenn man lang unterwegs ist, jetzt auch nicht in der allergrößten Hitze das wahrscheinlich machen, kostet ja dann auch einfach mehr Energie, das Ganze zu regenerieren und die Verpflegung ist natürlich einfach auch aufwendiger, viel mehr trinken. Habt ihr da Anpassungen gemacht oder bist du dir da irgendwie einem bestimmten Muster treu geblieben? Beziehungsweise, wie du schon gesagt hast, bei den Alpen wusstest du ja auch, es ist zu erwarten, dass du einfach an diesem Tag sehr viel länger einfach auf den Beinen sein wirst, einfach aufgrund der Höhenmeter. Wie habt ihr da das so gestaltet, sage ich mal? Oder du für dich?
Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche Startzeit wir in den Bergen hatten, aber wir sind relativ früh gestartet. Ich glaube immer so zwischen 6.30 Uhr und 7.30 Uhr. Wir haben es immer ein bisschen abhängig gemacht von den Temperaturen beziehungsweise auch von den Höhenmetern. Also wenn ich wusste, dass es mehr als 1.800 Höhenmeter wurden, habe ich eigentlich immer geguckt, dass ich noch früher anfange, damit ich ungefähr immer dann zur gleichen Zeit den Marathon beende. Also ich hatte in den Bergen immer mir vorgenommen, dass ich zwischen 16 und 17 Uhr spätestens wieder zurück bin. Da kann ich einmal Abendbrot essen, duschen, noch 3-4 Sachen bei Instagram machen und dann schlafen gehen. Ja. Und das hat eigentlich bis auf einen Tag ganz gut funktioniert. Und jetzt mittlerweile habe ich ja relativ flache Strecken. Also heute hatte ich, glaube ich, naja, flach. Ich glaube, heute waren es auch 900 Höhenmeter.
Ich wollte gerade sagen, ja, also du bewegst dich ja gerade in Rheinland-Pfalz auf dem Weg nach Nordrhein-Westfalen. Genau. In der Eifel. Ja, das Ding heißt Eifel, wo du da unterwegs bist, ja. Wobei jetzt flach, bist du, glaube ich, schon in den blauen Ardennen, ne? Weil
ich glaube, Hocheifel, oder? Gibt's sowas?
Ja, Hocheifel. Ja, blaue Ardennen sind eher bei Aachen. Da kommst du erst übermorgen hin. Mhm. Jedenfalls, also wir auf der belgischen Seite, ja. Wunderschön, also zum Radfahren.
Du, ich kann alles empfehlen an Strecke. Es ist wirklich alles irgendwie wunderschön gewesen. Ja.
Aber das war doch keine Überraschung für dich, oder? Ich meine, das war doch sicher auch ein bestimmter Ansporn, das alles zu erleben und zu sehen, oder?
Ja, absolut. Also ich wusste, dass es schön wird und ich wusste natürlich auch ungefähr, wo die Eifel ist und dass es da hügelig sein wird. Aber ich bin mit wenig Erwartung da reingegangen in die ganze Sache, weil ich mich einfach jeden Tag überraschen lassen möchte, was kommt. Also ich hatte zwar schon so eine Vorstellung von der Eifel, aber ich habe dann immer versucht, die Gedanken so ein bisschen wegzupusten, um einfach völlig frei und ohne Voreinstellung da reinzugehen und einfach sich darüber zu freuen, wie es dann wirklich ist, anstatt sich irgendwas Gedanken zu machen. Und dann ist es am Ende nicht so. Und ja, also es ist sehr schön hügelig hier. Man kann wunderbar als Trail-Einsteiger, glaube ich, hier in der Eifel umherdüsen. Also es gibt super, super... Also man kann auch so weit gucken und ich finde das so, das habe ich gestern schon gesagt, das finde ich so ein Privileg, wenn man so weit schauen kann, weil in Berlin hast du ja kilometerweit flache Ebene, da kann man ja, da siehst du vielleicht noch den nächsten Wald und das war's. Und hier kann man halt ewig weit schauen, das ist, finde ich, unfassbar schön. Nichtsdestotrotz sind 900 Höhenmeter nach den Alpen natürlich relativ entspannt. Oh Gott, wie das klingt, ne?
Ja, absolut.
Also es ist immer recht, noch viel.
Das klingt ganz schön gaga.
Ja, es ist immer noch viel. Und klar, es ist auch immer noch anstrengend, die Berge hochzulaufen. Aber jetzt mit den Höhenmetern aus den Alpen in den Beinen geht das alles wesentlich einfacher. Und ich fühle mich auch echt gut trainiert gerade. Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich so fit bin wie in meinem Leben noch nicht. Und das macht richtig Spaß, hier zu laufen. Und ich bin ja früh fertig. Wir fangen 6.30 Uhr in der Regel an, wenn es jetzt immer so warm wird. Und ja, wir machen so meistens 13.30 Uhr, 14 Uhr. Im schlimmsten Fall sind wir dann durch mit dem Marathon. Und wir machen auch ausreichend Pausen. Also tatsächlich schafft es mein Freund, alle 5 Kilometer mittlerweile auch an die Strecke zu kommen. Und ja, wir machen dann auch manchmal so 5 bis 8 Minuten Pause am Auto, weil ich habe ja keinen Zeitdruck. Keiner hat gesagt, ich muss das am Stück durchlaufen. Und das kommt auch den Mitläufern zugute, weil ich ganz, ganz viele Leute habe, die das erste Mal in ihrem Leben einen Marathon laufen. Und vorher.
Das ist für mich ja wirklich die größte Errungenschaft überhaupt. Wie viele Ersttäter du dabei hattest und Ersttäterin, das ist ja Wahnsinn.
Ja, tatsächlich. Ich habe mich auch so gewundert. Die meisten, denen das passiert, sage ich mal, die sind noch nie in einer Gruppe laufen gewesen. Mhm. Und schätzen das dann, merken das auf einmal, wie einfach das geht. Und wir unterhalten uns ja die ganze
motiviert.
Zeit. Es gibt wenig Momente, wo es ganz still ist. Es ist jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit rede, aber die unterhalten sich auch untereinander. Es verbinden sich Leute auch, die sich vorher gar nicht kannten und gehen jetzt gemeinsam laufen. Da passiert ja ganz viel irgendwie auf der Strecke. Und ja, dann merken die, okay, mit so 5 Minuten Pause am Auto und mal den Trinkrucksack auffüllen und vielleicht mal einen Riegel essen und dann weiterlaufen, dann kommt man auch länger einfach damit hin und dann läuft man auf einmal einen Marathon. Also das geht alles ganz easy. Man muss sich halt nicht den Stress machen. Und genau das ist es ja, was ich eigentlich auch damit bezwecken wollte, den Leuten mitzuteilen, man muss keinen Marathon in der Bestzeit laufen, um Spaß am Laufen zu haben. Und so macht es irgendwie, glaube ich, viel mehr Spaß. Und es ist für alle irgendwie eine Bereicherung und eine Erfahrung. Und ich darf daran teilhaben.
nee, nicht teilhaben. Du hast es ja kreiert. Das ist schon noch anders.
Ja, aber ich bin halt diejenige, die bei dem ersten Marathon desjenigen dabei ist. Und ich meine, diejenigen werden halt mich auch immer in Erinnerung behalten, weil es ist der erste Marathon, da erinnert sich jeder dran, der schon mehrere Marathons gelaufen ist.
Auf jeden Fall.
Oder? Also ihr werdet das auch wissen, wo der erste Marathon gewesen ist.
Bei Ralf auf sich auf jeden Fall, da bin ich mir sicher.
Ich weiß es ganz genau.
Ralf hat sich das noch erspart bislang. Aber
ach echt? Ja, du hast doch keine Langdistanz gemacht.
Weißt du, was in diesem Satz ganz falsch war von Philipp? Das Wort noch.
Ja, Ralf, ich bin bald bei dir in der Gegend, ne?
Also, ich lehne Marathon ab.
Ja, aber ich
also weißt du, was mein Problem ist? Ich hatte ja darauf spekuliert, irgendwo roundabout Aachen, weil das ja von hier aus logischerweise nicht weit ist, zu dir zu stoßen. Aber ich bin in Hamburg. Und wenn du im Norden bist, dann bin ich in Frankreich.
Mm.
Ja, und in Frankreich hast du gar nicht auf deiner Strecke. Und das finde ich auch doof.
Vielleicht macht der Joyce noch einen kleinen Abstecher, wenn sie irgendwann in Hamburg ist und mal kurz runter wieder nach Frankreich. Nein, also.
Nee, also leider passt das nicht. Das ist jammerschade, ja, weil das klingt schon alles. Also ich finde es unglaublich. Also die Idee ist brillant. Das so durchzuziehen ist erstmal. Wir wollen es nicht verschreien, weil du hast ja erst etwas über die Hälfte. Ja. Ja. Wo waren denn so die Downer? Gab es die schon? Weil, also sagen wir mal so, von meinem psychologischen Verständnis, wenn ich so ganz große Dinge, ja, das muss jetzt gar nicht unbedingt sportlich sein, dann ist so in der Mitte, so kurz vor der Mitte ist so der Downer. Ne? Und dann hat man ja Bergfest und dann geht es irgendwie schon wieder so und dann kommt irgendwann wieder so die Euphoriephase hinten raus. Aber so vor der Halbzeit, wie war es bei dir?
Bei mir war es anders. Ich hatte tatsächlich...
Beim ersten.
Nein.
So, echt, beim ersten. Oh Gott, was mache ich hier bloß?
Ach du Scheiße, noch 99 vor mir.
Oh Gott.
Nee. Also ich rechne das jetzt mal auf die gesamten Marathons. Es gibt natürlich innerhalb von jedem Marathon immer dann nochmal ein Hoch und Tief und so. Ja. Aber auf die Gesamtzeit gesehen, in der ich jetzt unterwegs bin, hatte ich nach, in der Mitte von der Sächsischen Schweiz ging es halt los, dass es für mich schon sehr anstrengend wurde, weil ich halt gemerkt habe, dass jeden Tag diese Höhenmeter abspulen echt eine krasse Herausforderung ist für meinen Körper und ich das einfach gar nicht gewohnt bin. Und klar, der Körper hat sich schon zu dem Zeitpunkt, das war, ich sag mal so Marathon 15, hatte sich schon daran gewöhnt, jeden Tag 42 Kilometer zu laufen. Aber da war irgendwie trotzdem so ein körperlich schon mal der erste Tiefpunkt, wo ich gemerkt habe, okay, es fängt jetzt an, hier zu zwicken und da zu zwicken. Und dann gibt es hier und da mal kleine Wehwehchen und Problemchen. Und ich bin da teilweise nachts wach geworden, schweißgebadet und habe einfach gemerkt, der Körper arbeitet die ganze Zeit und muss da irgendwas loswerden. Und das war halt die erste Anstrengung. Dann ging es in die Alpen. Darauf habe ich mich sehr gefreut, aber ich hatte einfach einen riesen Respekt und habe dann auch gemerkt, dass der Respekt, den ich hatte, auf jeden Fall berechtigt gewesen ist. Und meine Regenerationszeit, ich kam mit der Regeneration nicht mehr hinterher und musste halt immer wieder einen neuen Marathon starten und habe mir dann eigentlich jeden Tag gesagt, nee, also heute mache ich nur einen Spaziergang, heute werde ich gar nicht laufen. Und dann läuft das ungefähr so 300 Meter und ich denke mir, ach komm, wir laufen doch, ist ja schöner.
geht schneller vorbei.
Ja, geht schneller vorbei und es ist auch tatsächlich manchmal einfacher als zu spazieren. Und da hatte ich dann tatsächlich wirklich auch mal mit der Achillessehne so einen Moment, wo ich dachte, das ist jetzt echt gefährlich für mich. Was ist, wenn das Ding da daneben geht? Und dann wanderte das immer so weiter. Dann hatte ich irgendwie Probleme mit dem Knie und dann hatte ich Magen-Darm. Und ich glaube, das war mein Tiefpunkt, weil ich hatte schon so die ein oder anderen körperlichen Beschwerden und habe Magen-Darm gehabt. Und ich glaube, jetzt im Nachgang war es ein Virus, der mich über mehrere Tage, so gute 3-4 Marathons begleitet hat. Und das hat mich ordentlich Körner gekostet. Ich habe unfassbar lange gebraucht an den Tagen. Ich habe es aber trotzdem durchgezogen, weil ich mir dachte, es war klar, dass irgendwas passiert und dass es irgendwann anstrengend wird. Und da muss ich jetzt halt einfach durch. Gut, dann sitze ich halt dreimal mehr im Gebüsch. Mein Gott, ich bin da in der Natur, das wird schon keinen Schaden. Und das war schon, ich habe nie über das Aufgeben nachgedacht. Ich habe mir immer nur gedacht, okay, wann bin ich heute fertig? Nicht, ich gebe jetzt auf, sondern wie lange dauert es noch, bis ich es geschafft habe? So war immer mein Gedanke. Und ja, umso flacher es dann am Ende wurde, desto einfacher wurde es wieder für mich tatsächlich. Und ja, hinter Basel, den ganzen Rhein hoch Richtung Karlsruhe, da habe ich dann gemerkt, okay, jetzt habe ich ein neues Problem, die Hitze. Der Körper macht das alles mit. Ja, das ist alles okay. Meine Beine haben das schon bemerkt, dass 42 Kilometer kein Problem ist. Ich habe mich auch echt manchmal dabei erwischt, wenn ich morgens so gar nicht aus dem Bett gekommen bin, dass ich mir so eingeredet habe, ach komm Joyce, es sind doch nur 42 Kilometer. Du weißt doch, dass du das schaffst. Das ist schon grob, wenn man so denkt.
Ja. Ausrufezeichen. Aber gut, das, was du gesagt hast, du hast natürlich jetzt deinen Körper tatsächlich ja auch die ganze Zeit trainiert. Ja. Ne? Also das ist ja die Adaption, die dein Körper gemacht hat über die ganze Zeit. Ja, nicht vergessen, dass wenn wir das jetzt nochmal zurückverfolgen, so ne, in Richtung unserer Ahnen, so haben wir ja als Menschheit überhaupt überleben gelernt. Ja, wir sind ja weder die Schnellsten noch die Kräftigsten noch sonst was, aber wir sind sehr ausdauernd. Ja, also ne, das ist ja tatsächlich so beim urzeitlichen Jagen, ja, die Menschen sind zu langsam und nicht stark genug und können nicht schwimmen und so weiter, ja, aber sie können sehr ausdauernd Dinge machen und so haben unsere Ahnen halt überlebt, ne, also das ist schon so und du jagst jetzt halt ein Etappenziel nach dem nächsten, ne, ist so ein bisschen neuzeitlich und Social Media mäßig angepasst.
Genau, ja, komm, das ist eine gute Zusammenfassung eigentlich, stimmt.
Und dann hast du ja logischerweise auch spezielle Etappen gehabt, ja. Ich habe noch die Etappe mit der zweifachen, war das Bodensee oder Bodensee und irgendwas Überquerung, also zweimal Bötchen fahren auf jeden Fall.
Ja, das war der Bodensee, genau, in Konstanz war das. Ja, das war auch etwas spannender. Der Tag war super heiß. Es ist 6.30 Uhr, sind uns schon die Schweißperlen von der Stirn getropft. Und ja, wir sind dann in eine Gewitterfront gelaufen. Wir haben dann Gott sei Dank die Fähre auch rechtzeitig erreicht. Wir hatten da so ein bisschen, also ich hatte ein bisschen Bammel, weil die Fähre nur zu gewissen Uhrzeiten fuhr. Und hätten wir die nicht geschafft, hätten wir 2 Stunden warten müssen. Und das wollte ich halt vermeiden. Und deswegen war das ein bisschen zackiger an dem Tag. Und wir waren rechtzeitig da. Und dann ist auf einmal der ganze See zugezogen. Es war blitzartig schwarz. Es waren Wellen, die habe ich auf einem See noch nie gesehen in der Höhe. Und es ist tatsächlich das Boot dann, also das Schiff ist dann angelegt und die Passagiere durften nicht aussteigen und wir nicht einsteigen, weil es einfach so ein starker Sturm auf einmal war. Wir sind natürlich alle komplett ausgekühlt. Wir standen ja schon eine Stunde da und schon am Zittern gewesen. Komplett nass wegen dem Regen und der Luftfeuchtigkeit. Ja, und dann saßen wir im Schiff, dann war es noch ein bisschen ruckelig und als wir dann am anderen Ufer ausgestiegen sind, war es so, als wäre nie irgendetwas gewesen.
ja, aber dafür ist der Bodensee tatsächlich bekannt. Ich bin so mit zwischen 10 und 12 oder 13 so ein paar Mal mit meinen Eltern da gewesen. Und mein Vater meinte dann immer, dass er unbedingt mit uns segeln müsste. Ja, und wir haben sehr viele Stunden quasi stehend auf dem See verbracht. Mhm. Ja, wegen Flaute, aber wir waren schon mal da, dann musste gesegelt werden. Und dann fangen plötzlich diese Lampen rund um den See an zu blinken und du denkst, es ist blauer Himmel, was soll das? Und eine halbe Stunde später hast du die besagten Wellen da und irgendwelche Sturmwinde von der Alpenkette, die dann halt irgendwie da runterkommen. Und das Ding ist wie ein Quirl reingehalten. Ja, und ist wirklich gefährlich, gerade für so Flachland-Tiroler, die dann da meinen, sie müssten mit so einer Jolle da auch mitten auf dem See stehen.
Ja. Ja, ich bin ja froh, dass wir nicht auf die Idee gekommen sind, uns ein Kanu auszuleihen, weil das wäre auf jeden Fall in die Hose gegangen.
Ja, das ist natürlich wahr, ja. Aber so viel schlechtes Wetter hast du eigentlich noch nicht gehabt, oder?
Nee, tatsächlich. Ich glaube, es waren so 3, vielleicht höchstens 4 Tage, wo es mal so ein bisschen geregnet hat. Die Etappe am Königssee, da waren es, glaube ich, die letzten 8 oder 11 Kilometer, wo es dann wirklich doll geregnet hat. Aber ja, auf den letzten 8 oder 10 Kilometern ist dir das dann auch egal. Weißt ja, bis bald im Ziel. Und dann hatten wir zwischendurch mal so ein bisschen Nieselregen, wo ich schon gedacht habe, ja, bitte lass es regnen. Und dann war es doch nur so, ja, 3 Tröpfchen und dann war es wieder vorbei. Alle sagen immer, das ist super, du hast immer so schönes Wetter, aber ich hätte jetzt echt nichts dagegen, wenn es auch mal ein bisschen regnet.
Ja, weil vor allem, du hast es vorhin gesagt, mit den jetzt sehr, sehr warmen Temperaturen, vor allem seit Karlsruhe, du wirst ja wahrscheinlich einen ganz anderen Flüssigkeitsbedarf jetzt haben. Ich meine, du bewegst dich trotzdem in einer Zeit, wo es wirklich einfach wahnsinnig warm ist, wo vielleicht auch jetzt nicht anderen Menschen grundsätzlich so empfohlen wird, aus medizinischer Sicht wahrscheinlich so viel Sport zu treiben, vor allem jetzt nicht unbedingt Marathon zu laufen. Wie hast du das, also habt ihr da irgendwie Anpassungen vorgenommen? Du hast ja gesagt, so alle 5 Kilometer plant ihr wirklich eine Pause ein mit Verpflegung. Vielleicht kannst du ja ein paar Insights geben jetzt für die Leute, die hier zuhören. Wie sieht sowas aus? Wie viel trinkst du? Berechnest du das irgendwie pro Stunde, wie viel Flüssigkeit du zuführen möchtest? Oder einfach Pi mal Daumen nach Durst? Und wahrscheinlich nur Getränke werden es nicht sein. Ich schätze mal, da wirst du wahrscheinlich auch was zwischendurch irgendwie was Festeres zu dir nehmen mit Gels und Riegeln oder okay. Kuchen vielleicht.
Tatsächlich, ja. Also ich habe jetzt alle möglichen Varianten schon gehabt. In den Bergen habe ich angefangen, mir Semmel zu machen und das war so toll. Ich habe dann auf dem Berg halt einfach 2, 3 Brötchen gegessen. Das war super. Riegel und alles Mögliche. Und ja, jetzt, wo es ein bisschen flacher wird und wir auch schneller laufen und der Magen einfach viel mehr erschüttert wird, ist das natürlich jetzt ein bisschen schwieriger mit fester Nahrung. Ja. Ich probiere das aber trotzdem jeden Tag. Also ja, wenn mein Freund dann mal irgendwo einen Bäcker findet, dann bringt er mir immer eine Streuselschnecke mit. Ich finde die so lecker. Und dann esse ich irgendwie immer ein Viertel und denke mir, ach komm, einen hab's noch. Und dann denke ich beim Laufen immer, ah, du hättest vielleicht einfach nur 2 Bissen nehmen sollen.
Aber Ralf, du wirst dich erinnern, es gibt auch andere Menschen, die schon Streuselschnecken gerne mal von einem Marathon essen.
Ja, natürlich.
In Rot zum Beispiel, ja. Habe ich mir auch mal kurz beim Bäcker Schmidt schnell noch eine ich glaube erst noch eine Brezel und dann noch eine Streusel.
Du hast aber noch 2 Stunden vorher. Ja, 2 Stunden. Das ist ja dann aber,
ja, es war noch viel Zeit. Also es war auf jeden Fall noch genügend Zeit, aber ich dachte mir auch, es wäre zu lang zwischen Frühstück und nichts mehr essen. Deswegen haben wir das auch gemacht, aber natürlich jetzt nicht unmittelbar zwischen dem Laufen, was Ja, aber eine interessante Verpflegungsstrategie auf jeden Fall ist.
Ja, ne, also ich mache tatsächlich alles nach Gefühl. Ja. Ich habe immer so einen Laufgürtel um, da habe ich so eine kleine 250-Milli-Flasche drin. Die trinke ich quasi zwischen den einzelnen Stationen auch tatsächlich immer aus. Also das heißt, ich habe ja dann schon mal locker ein Liter, anderthalb Liter allein nur währenddessen ich laufe, plus dann an der Verpflegungsstelle trinke ich nochmal so, was sind denn in diesen großen Plastikflaschen, die 750. man ständig überall, 750 Milli, davon trinke ich drei in der Regel, über den Marathon verteilt. Und ja, ich gehe auch
Wasser oder gemischt irgendwas?
Das ist nur gemischt. Also Wasser nehme ich immer mit auf diesen 250 Milli. Da ist dann pur Wasser drin und im Auto in diesen Plastikdingern ist dann so ein bisschen Mineralien und sowas gemischt. Ja. Dann habe ich noch so ein Pulverchen drin mit ein bisschen Kalorien und so, weil ich einfach während des Marathons schon gucken muss, dass ich irgendwie die Kalorien zu mir führe.
Auf jeden Fall.
Ganz klar.
Und mit Essen. Also ich gebe dann so kleine Mini-Kuchen. Die gibt es so abgepackt im Supermarkt. Diese gehen gut übrigens. Ralf, kann ich empfehlen.
Die gehen aber eindeutig nicht als Kuchen durch.
Was ist es denn, Ralf?
Das sind industriell gefertigte Backteile.
Industriell gefertigte Backteile.
Das sind kein Kuchen, jetzt mal ganz ernsthaft. Ja? Wir reden schon von Bäckerei Handwerk. Wir reden von Konditorei Handwerk.
Ob das an der Grenze überall vertretbar ist, on the road.
Hallo, wir reden hier von Grenzsituationen in jeder Hinsicht.
Absolut, genau. Ja, aber das funktioniert dann schon mal. Ich esse auch mal einen Apfel. Also ich versuche dann halt immer an festen Sachen nicht so viel auf einmal zu essen. Also ich beiß dann zweimal in den Apfel und beiß dann beim nächsten, so in 5 Kilometern später, dann nochmal da rein. Damit es halt einfach irgendwie im Magen nicht so viel wird. Aber wenn ich gar nichts esse, dann gluckert es im Magen die ganze Zeit das Wasser hin und her, weil ich einfach echt unfassbar viel trinke tatsächlich.
Ja, glaube ich sofort. Sag mal, was mich ja immer wieder fasziniert, wenn man mit dem Auto über die Grenze drüber fährt, dann ist ja sehr schnell so ein Kulturwandel. Ja, also dass du sofort merkst, jetzt bin ich in Tschechien, jetzt bin ich in Österreich, jetzt bin ich in Frankreich, Wie oft bist du schon rübergelaufen, weil du es wolltest oder nicht wolltest? Und ist sowas wie heute dann in Belgien, also in dem Nachbarland zu übernachten, dann häufiger die einzige Alternative?
Ja, oft. Also die Unterkünfte sind fast immer im Ausland, im benachbarten Ausland. Außer jetzt in Luxemburg, da war es teurer. Aber ansonsten ist es im Ausland meistens tatsächlich günstiger als in Deutschland zu übernachten. Okay. Und da gibt es auch mehr Orte, die an der Grenze liegen, sodass es auch für uns logistisch am einfachsten ist, dort einfach eine Unterkunft zu finden. Und deswegen haben wir ganz oft diese Autosituation, die du gesagt hast. Wir fahren rüber und merken nach 30 Metern, wow, wir sind in einem anderen Land. Zu Fuß merkt man das nicht so, finde ich. Ich habe jetzt auch nicht so oft die Grenze überschritten, nur an einigen Stellen, wo es halt einfach keine Wege gibt und wo es zu kompliziert gewesen wäre. Wir sind ein Stückchen in Luxemburg gelaufen, aber doch, das hat man gemerkt. Es war auf einmal extrem sauber, ordentlich und schön. Und daran merkt man, dass Luxemburg ja auch ein etwas reicheres Land ist im Vergleich zu der deutschen Seite, die direkt gegenüber liegt. Aber ansonsten eigentlich läuferisch merkt man das nicht so sehr.
Nee. Bei Luxemburg muss ich jetzt nochmal kurz überlegen, weil ich ja da schon den Triathlon gemacht habe, also so eine halbe Distanz. Die Grenze ist, glaube ich, in der Mosel, ne?
Ja, sowohl als auch. Das gibt ja echt viele Flüsse. Also es gibt noch den Auer, die Ur heißt die. Die Sauer haben wir noch gehabt, ein bisschen, die ja noch Ausläufer hatte. Aber ja, an der Mosel war ich lange und an der Ur war ich lange.
Ja. Und gut, da wird man ja nicht immer nur auf der einen Seite bleiben, ne? Sondern da läufst du da lang, wo dann ein Weg ist.
Na, tatsächlich bleibe ich immer auf der deutschen Seite. Also den letzten Tag war ich jetzt immer auf deutschem Gebiet. Und nee, das ist, also wenn du mitten im Wald bist, dann merkst du zwischen Luxemburg oder Belgien und Deutschland keinen Unterschied. Also ganz oft stehen ja auch gar keine Schilder oder irgendwas da. Also man merkt auch gar nicht, wenn man mal kurz die Landesgrenze übertreten hat. Also das war jetzt zum Beispiel zur Grenze Frankreich so, das war im Wald sehr schön ausgeschildert, da hast du wirklich alle 50 Meter einen Grenzstein gehabt, aber jetzt die Grenze zu Belgien und Luxemburg, da ist einfach gar nichts, kein Schild, nichts, kein Grenzstein, man merkt es nicht.
Das ist ja schon fast ein bisschen schade, ne? Weil du sammelst ja die Bilder mit den Grenzsteinen, oder?
Absolut. Und es gibt so viele verschiedene. Wirklich verrückt, ja.
Wie läuft das zum Beispiel jetzt morgen ab? Wenn du morgen wieder startest, hast du für morgen schon eine Startzeit definiert?
Morgen geht es nochmal um 6.30 Uhr los, weil es morgen auch nochmal relativ warm wird. Ich glaube, erst ab dem Wochenende kühlt sich das hier in der Region, wo ich unterwegs bin, ein bisschen ab. Und ja, also wir starten 6.30 Uhr. Wir versuchen es jeden Tag. Tatsächlich ist das eins unserer riesengroßen Probleme von meinem Freund und mir, dass wir es nie pünktlich zum Start schaffen.
Und da wartet dann schon die Traube von Menschen zu 50 und wundert sich, wo du bleibst. Muss man sich das so vorstellen?
Ja, mittlerweile wundert sich keiner mehr, Gott sei Dank, weil es halt irgendwie plant ist. Ja, es plant jetzt auch schon jeder mit ein, dass ich zu spät komme. Das finde ich irgendwie ganz nett. Nee, aber so wissen wir zumindest immer, wo wir hin müssen, weil da, wo ganz viele Läufer stehen, da ist meistens dann auch der Start. Das ist ganz cool.
Ja, voll.
Und das ist echt verrückt, dass Leute entweder vor der Arbeit da vorbeikommen oder Gleitzeit haben oder Muttis, die in Teilzeit sind und den Tag getauscht haben. Ich habe ganz viele Schichtdienstmitarbeiter kennengelernt. Und die stehen dann alle da und warten darauf, dass es losgeht. Mitten in der Nacht, gefühlt.
Sag mal, und die dann nur Teile mitlaufen, laufen die dann wieder zurück oder lassen die sich dann irgendwo abholen? Weil ihr lauft ja jetzt auch nicht nur durch bewohntes Gelände, sondern ihr lauft durch Gelände.
Ja, das muss man an der Stelle sagen, dass da ein Riesenaufwand dahinter steckt, was die Mitlaufenden da so aufbringen an Organisation. Weil wenn ich einfach im Kreis laufen würde und wieder am Startpunkt ankomme, wäre das ja easy. Aber jetzt ist es oft so, dass, also entweder fahren sie selber mit dem Auto hin, laufen ein Stückchen mit und dann wieder zurück zum Auto.
Oder 42 Kilometer out and back.
Genau.
Easy. Mit dem Rad kein Problem. Ich sag nicht, Leute, mit dem Rad kein Problem. Aber da, wo du lang läufst, da ist mit Rad
schwierig.
Nicht einfach, ne?
Ja, das ist schwierig. Nee, hatte ich tatsächlich einen, der mit dem Rad dazugekommen ist. Der hat am frühen Morgen sein Rad an der Hälfte abgestellt, ist zum Start gekommen mit dem Auto, ist einen Halbmarathon gelaufen, dann mit dem Fahrrad weitergefahren, um dann nochmal die komplette Strecke bis zum Auto zurückzufahren mit dem Fahrrad. Also
Das ist aber durchdacht, muss man sagen. Also der hat sich im Vorfeld sehr, sehr gut damit auseinandergesetzt.
Ja, also ich hatte auch mal einen Läufer dabei, der hatte dann auf der Strecke an unterschiedlichen Stellen zwei Flaschen Wasser versteckt. Das heißt, er ist einen Tag vorher schon in den Wald gegangen, hat in so einem Baumstumpf, also das ist so verrückt, was da passiert, und dann in einem Baumstumpf und unter einer Bank halt so Flaschen Wasser angeklebt und versteckt. Völlig verrückt. Damit er das halt beim Laufen nicht mitnehmen muss. Also die Menschen, die mitmachen, die planen das richtig. Es gab letztens, im Saarland war das, eine Bayerin, die aus Landshut kam, die hat es irgendwie verpasst, als ich in Bayern war, und hat sich ein Hotel genommen, also einen Tag vorher angereist und ist dann einen Tag mit mir Marathon gelaufen. Währenddessen hat der Freund von ihr den Begleitservice von meinem Freund gemacht und ist ihn quasi den ganzen Tag parallel mitgefahren, und das passiert jetzt immer öfter, dass die Leute wirklich von weit her anreisen oder sich Urlaub nehmen und mir nachreisen. Ich habe ja schon eine Person gehabt, die schon 8 Marathons mit mir gelaufen ist.
Wow. Und, wirklich?
Ja.
Und ja, das ist krass.
Und der möchte auch nochmal wiederkommen. Also er möchte die 10 Marathons schon voll machen. Ich bin gespannt. Ja.
Je nachdem, wo der herkommt, wird aber der Weg ja für ihn immer weiter.
Immer länger. Auf jeden Fall. Ja, genau.
Deshalb empfiehlt sich immer Mitteldeutschland. Ja, also ich war ja gerade in Kassel bei den deutschen Meisterschaften, habe ich auch immer gesagt, Leute, schaut mal, das ist für alle nicht so weit.
Das stimmt.
Weil es halt mittig liegt und dann kann man da nach rechts und links fahren. Das ist dann schon
wenn
gar nicht so.
Wenn derjenige aus Garmisch ist, wird es jetzt langsam weit, wenn er dann irgendwie Richtung Niedersachsen oder
Aber eigentlich ist das ja, was du machst, auch ein tiefes Plädoyer für Bewegungsurlaub in Deutschland, oder?
Total. Es gibt einige, die sagen, vielen Dank, Joyce. Dank dir fahren wir nicht nach Malle, sondern in die Sächsische Schweiz.
Weil da das mit dem Strohhalm trinken auch gut klappt, oder was?
Nee, weil die einfach von meinen Bildern und von dem, was ich von der Natur gezeigt habe, so beeindruckt waren, dass sie gesagt haben, da war ich noch nie, das ist unser eigenes Land, wir fahren dieses Jahr im Urlaub dorthin, anstatt nach Malle zu fliegen. Und das finde ich total cool und das habe ich jetzt schon öfter gehört. Und das ist total, es ist so eine Selbstbestätigung, dass es einfach richtig ist, was ich dort tue und auch gut ist, dass ich ja so viele Leute daran teilhaben lasse. Allein die Bestätigung, dass manche Mädels, also gerade so diese TikTok-Generation, die fangen jetzt an zu trainieren, weil sie wissen, dass ich in 2 Monaten oder wann auch immer bei denen da vorbeilaufe, um dann mitlaufen zu können. Das heißt, sie fangen mit dem Joggen an, weil sie gerne mit mir mitlaufen möchten. Ist doch total cool.
Absolut, das finde ich mega.
Das unterstreicht natürlich nur, dass du sehr, sehr, sehr lange unterwegs bist.
Das stimmt.
Dass man die Zeit hat, sich erstmal noch darauf vorzubereiten.
Dass man noch ein Grundlagentraining vorschalten kann. Das
Aber da stellt sich ja fast schon die Frage, wie viele Tourismusverbände haben schon mit dir Kontakt aufgenommen, um dich als Werbegesicht zu verpflichten? Weil eigentlich ist genau das, was du ja machst, tatsächlich, du zeigst die verschiedenen und auch schönen Regionen Deutschlands auf deiner Reise letztlich. Das würde sich ja fast schon anbieten.
Ja, schade, hat sich noch niemand gemeldet.
Hat sich noch keiner gemeldet, das ist bedauerlich. Also falls jemand hier zuhört,
wir haben Sommerurlaub.
Wahrscheinlich, ja. Dann nehmt doch Kontakt auf mit Joyce. Das ist perfekt, was sie da gerade unternimmt, um auch eure Regionen optimal darzustellen. Wenn natürlich jetzt jemand kommt aus Sachsen, dann muss halt die ganze Nummer nächstes Jahr vielleicht nochmal machen.
Ja, okay.
Ja. Wobei ja doch das Allermeiste relativ gut dokumentiert ist. Also erstmal natürlich von dir oder von euch beiden. Plus, sagen wir mal, Mediencoverage hast du ja schon ein bisschen gehabt, ne? Fernsehstar,
wow,
regionale, überregionale, was auch immer, Zeitungen, da war ja schon eine Menge dabei, ne? Erzähl mal ein paar Highlights.
Ja, das ist schon echt Wahnsinn, was für ein Lauffeuer da entstanden ist. Also es gibt viele so kleine Tagesblätter, so Wochenzeitungen aus den einzelnen Regionen, die dann einfach so berichten, ohne dass ich es mitbekomme. Manchmal schicken mir dann meine Follower Beiträge davon. Und witzig fand ich letztens ein Moderator beziehungsweise ein Journalist stand einfach am Streckenrand und hat dann gefragt, oh, haben Sie jetzt Zeit für ein Interview? Ich so, ich laufe jetzt einen Marathon? Nein. Aber du bist in Sportklamotten, sehe ich gerade. Wir können doch das Interview unterwegs machen. Und dann ist er mit mir mitgelaufen und hat dann quasi mit seinem Aufnahmegerät neben mir hergeeiert und hat dann quasi ein Interview während des Laufens geführt. Das fand ich sehr, sehr cool. Hatte ich jetzt auch noch nicht. Man muss jetzt auch immer dazu sagen, dass ich natürlich in Geschwindigkeiten unterwegs bin, wo man ganz entspannt noch reden kann. Und deswegen geht das ja auch alles. Und das ist irgendwie, das eine ist nach dem anderen gekommen. Dann war der Servus TV war da. Das war ganz schön anstrengend, muss ich tatsächlich sagen. Die sind dann nach dem Marathon gekommen und haben dann nochmal 3,5 Stunden Video- und Filmmaterial gesammelt. Und dann musste ich halt nach den 42 Kilometern, wo ich 2700 Höhenmeter hatte, musste ich nochmal 3 Stunden hin und her laufen, damit die quasi ihr Material bekommen.
Ich habe es fast befürchtet, dass die dann auf die glorreiche Idee kamen, zu sagen, hey, du hast heute noch nicht so viel gemacht, wie wäre es, wenn wir noch mal ein paar Schnittbilder machen können? Das wäre super, wenn du noch 15 Trillionen Mal hin und her rennen kannst. Das ist natürlich der richtige Experten auf jeden Fall.
Ich liebe meine Branche. Die haben halt Ideen noch. Versteht ihr? Die haben halt wenigstens noch Ideen.
Absolut, absolut.
Schlechte, aber Ideen.
Nein, das ist halt gut, die Herrschaften, die da waren, die sind selber keine Läufer und die haben da auch
ganz überraschend bei der Idee.
Ja, ganz überraschend, ja. Nicht so viel Empfinden für, weil die halt nicht wissen, wie es mir geht. Und irgendwann stand ich halt da, völlig unterzuckert, schon am Zittern. Ich hatte nichts gegessen, mir war kalt und naja, es hat am Ende alles gepasst und es ist ja ein super schöner Beitrag geworden. Aber klar, das ist natürlich auch immer eine Herausforderung und auch stressig teilweise, dass dann alles noch nebenbei zu machen. Ja, der Bayerische Rundfunk war da und die Moderatorin ist dann morgens um 5 Uhr bei mir im Hotelzimmer gestanden. Wow. Oh. Yippie, um den ganzen Tag zu beleuchten.
Best part of the life.
Ja, genau. Und sie wollte eigentlich auch nur ein paar Kilometer mitlaufen und ist dann am Ende auch 26 Kilometer mitgelaufen.
Oh, krass.
Und weil sie selbst dann auch wieder Feuer gefangen hat und sich auch von dieser Dynamik hat anstecken lassen. Also es passiert immer wieder coole Sachen einfach an der Strecke. Und ja, ich wurde tatsächlich in eine Fernsehshow eingeladen nach Luxemburg. Bei RTL Luxemburg war ich. Und Ja, cool. Und meine größte Sorge war, dass ich die nicht verstehe. Und es war tatsächlich so. Also, das Luxemburgisch, man versteht halt einzelne Wörter, aber ja, man kriegt die überhaupt nicht in den Zusammenhang. Und man sitzt da und muss halt und denkt sich immer, ja, ja, nett lächeln und keine Ahnung, was die ja sagen. Und du musst ja so super aufmerksam sein, weil zwischendrin hat er dann mal einen, also der Moderator dann mal einen deutschen Satz gesagt. Und du weißt ja vorher nicht, er kündigt das ja nicht an, dass er mit dir auch einmal eine Frage stellt. Und du musst die ganze Zeit auf der Höhe sein. Und ja, da war ich mega aufgeregt. Das war sehr, sehr cool, muss ich sagen, die Erfahrung, in so ein richtiges Studio eingeladen zu werden und dann vorgestellt zu werden. Das war, ja, das war echt, hat voll Spaß gemacht, muss ich sagen. Mal gucken, was noch so kommt.
Genau, noch mal ganz kurz Medienkunde. Ihr wisst schon, was RTL heißt, ne?
Was heißt das? Ja, klar,
logisch. Soll ich sagen?
Radio Tele Luxemburg. Das ist der Ursprung, ja, war eigentlich ein Hörfunksender, RTL, ja, Radio Tele Luxemburg, der, sagen wir mal, eher jugendlich orientierte Musik gemacht hat, im Gegensatz zu dem, was sonst hier im normalen Öffentlich-Rechtlichen zu hören war. Und im Prinzip konnte ich so in meiner Jugendzeit, konnte man eigentlich nur zwei Sender einigermaßen hören. Das war RTL, also Radio Tele Luxemburg, oder BFBS, British Forces Broadcasting Service, ne? Also die Radiowelle der britischen Armee, die hier in Westfalen, wo ich ja groß geworden bin, mehrheitlich stationiert waren. Die haben halt dann eben auch diese ganzen Weltmusik, aber eben auch die Entwicklung, was weiß ich, von Punk über Pop oder Avantgarde und so, haben die halt da transportiert. Das wurde ja auf WDR 2 nicht gespielt. Ja, oder auf Bayern 1 oder auf SFB, ja, damals ja noch in Berlin, ja. Und so kommt dann tatsächlich Radio Tele Luxemburg zustande. Und die haben dann bei der Privatisierung, als Privatfernsehen erlaubt wurde, eine dieser Lizenzen gekauft.
Ah, Mensch, da habe ich jetzt richtig was gelernt bei euch.
Ja, kannst mal sehen. Ne?
Dafür sind wir auch da.
Dafür sind wir da. Ne? Dass wir nicht nur in die Geschichte des Laufens einsteigen, sondern auf die Geschichte.
Medienkunde.
Ja.
Der Medienkunde, genau. Ne? Wobei du das ja medial schon echt toll machst.
Absolut.
Aber hast du schon mal auch über, was weiß ich, ein nachträgliches Filmprojekt, über ein Buch oder keine Ahnung nachgedacht, weil da kommt ja so viel jetzt zusammen. Wir haben ja jetzt schon ein paar Dinge wirklich angesprochen, aber das ist ja immer noch Bruchteile nur.
Ja, also ich versuche mir tatsächlich jeden Tag meine Notizen zu machen oder Sprachmemos selber zu schicken, damit ich einfach die Sachen, die ich nicht auf der Kamera habe, dann wenigstens noch irgendwo festgehalten habe. Es klappt mal mehr, mal weniger gut, weil es irgendwie, irgendwann hat man dann auch keine Lust mehr und will eigentlich nur noch rumliegen und vor sich hin vegetieren. Mhm. Aber ja, also ich denke schon darüber nach. Also für einen Film ist es natürlich zu spät, weil sonst müsste ich ja alles nochmal laufen. Und
ja, ich kenne ja so eine Crew von Servus TV, die sind da gut drin.
ja, also gerade die schönen Etappen im Alpen sind ja jetzt vorüber. Da kann man ja auch einfach am meisten sehen. Und ja, also ich hätte da total Lust drauf. Ich habe auch tatsächlich im Vornherein darüber nachgedacht und hatte mich informiert, wie teuer das wäre oder wie das funktioniert, wenn ich selber ein Team engagiere. Aber da leider reicht mein Budget nicht dafür aus.
Das ist auch leider richtig teuer, weil der zeitliche Horizont natürlich auch enorm ist, ja. Mhm.
Genau, und aus dem Grund ging das halt jetzt vorab nicht. Und auch jetzt ist es eigentlich schon fast zu spät, um das filmerisch zu begleiten. Aber ja, mit dem Buch vielleicht, also mal gucken. Also wenn das irgendjemand interessiert, dann mache ich das. ich sammle jetzt erstmal alle meine Eindrücke und dann gucke ich mal, was ich damit anfange.
Ja, aber dokumentiert hast du das wirklich dann, also ich meine, du machst ja schon für mein Verständnis von Marathonlaufen schon viel unterwegs.
Ja, ja. Auch währenddessen also, und so natürlich.
Ja.
Ach so, meinst du, weil ich das selber filmerisch begleite und
weil du drehst dich ja permanent selber und so, das ist schon, finde ich schon, also erstaunlich, ich glaube, ich könnte es nicht beim Laufen dauernd. Jeden
Tag. Ja, das sind ja auch, ja, alle denken auch immer, dass ich den ganzen Marathon mit einem ausgestreckten Arm unterwegs bin. Ja, das und dass ich Muskelkater kriege. Aber wenn man das mal zusammenrechnet, ich bin, sagen wir mal, so ein Marathon läuft so zwischen 4 Stunden 30 und 5 Stunden 30 im Durchschnitt vielleicht. Davon spiele ich dann so 12 bis 16, 18 Minuten aus. Das heißt, es ist ja nur ein Bruchteil von dem, was wirklich passiert. Das sieht ja dann der Zuschauer nur. Ich versuche dann immer, die Highlights einzufangen oder halt die entweder besonders schönen oder besonders schlechten Momente. Und alles, was dazwischen ist, das sieht der Zuschauer ja nicht. Und ja, das versuche ich dann irgendwie vielleicht später noch irgendwie zu verarbeiten. Aber klar, ich möchte die Leute mitnehmen, damit die sehen, wie witzig, schön, einfach und spaßig so ein Marathon sein kann.
Ralf, wenn das nicht genug Werbung war, weiß ich auch nicht.
Ja, du hast mich vom Gesamtprojekt überzeugt, nur das mit dem Marathonlaufen verstehe ich immer noch nicht. Das also ist Ralf, aber tatsächlich noch, ja?
Ja, ich bin noch 59 Tage unterwegs, also du bist ja auch viel unterwegs in Deutschland. Vielleicht schaffst du
es. Ralf startet ja auch nicht bei null. Schön für dich. Ralf hat ja eine gute Grundlage, da braucht einfach nur so 2-3 Longruns und dann zack, läuft das.
Ich starte jetzt mit dem Aufbautraining, ja.
Genau, einfach nur den Bewegungsapparat ein bisschen an längeres Laufen gewöhnen, einfach so 2-3 30er mal noch einstreuen und dann kannst das Ding durchlaufen, kein Problem.
Genau, du hast noch 2 Monate Zeit, es bin noch 2 Monate unterwegs, kein Problem. Ich sehe das auch nicht als Problem.
Sag mal, aber tatsächlich, das passt jetzt ganz gut, aber wirklich eine ernst gemeinte Frage. Ja. Hast du den Respekt vor Marathonlaufen jetzt völlig verloren?
Nein. M-m. Weil es kann jeder Tag ist komplett anders. Der Mann mit dem Hammer, so wie immer alle sagen, also den habe ich jetzt nicht mehr. Beziehungsweise den habe ich vielleicht an anderen Stellen. Manchmal ist Kilometer 3 bis 8 total schrecklich für mich. Manchmal auch gar nicht. Manchmal läuft es einfach komplett gut durch. Es ist jeden Tag immer wieder super unterschiedlich. Ich weiß für mich, und das ist natürlich schon beruhigend, jeden Tag an den Start zu gehen, dass ich 42 Kilometer schaffe. Ne, das ist jetzt erstmal, in welcher Zeit ich das schaffe, ist jetzt halt die Frage. Und ankommen werde ich auf jeden Fall. Und ich versuche dabei, möglichst gesund zu bleiben und natürlich niemals an meine Grenzen zu gehen, damit ich den nächsten Tag auch noch weiterlaufen kann. Also ich würde sagen, bis jetzt habe ich den Respekt noch nicht verloren, weil ich nie weiß, was kommt. Und ich kann auch ganz blöd umknicken und habe dann irgendwas in den Beinen. Also und meistens passiert das ja auf, das ist mir ja tatsächlich auch passiert. Ne? Also die Alpen habe ich geschafft und dann am Bodensee, wo es wirklich flach war, bin ich über so eine Bordsteinkante geflogen, auf die Hüfte. Ich habe so einen riesen blauen Fleck gehabt. Der ist gelb, grün, blau, alle Farben gewesen. Und bin aufs Knie gefallen und ich habe das tagelang noch gemerkt und konnte eigentlich fast gar nicht mehr laufen mit der Hüfte. Und dann, ich glaube auch, in der Hüfte, die Leiste hatte sich irgendwie verzogen. Und wenn ich da nur ansatzweise eine Hose an- und ausgezogen habe, bin ich schon erstarrt wegen den Schmerzen. Und das passiert auf flachen Etappen. Also das heißt, es kann immer wieder irgendwas passieren. Und davor habe ich nach wie vor Respekt.
Du hast ja auch schon den einen oder anderen Physiotherapeuten gesucht, ne? Aber sagen wir mal, so die Schwarmkenntnis hilft dann ja doch relativ schnell weiter, ne?
Gott sei Dank, ja. Also es gibt so viele tolle Menschen weit verbreitet im ganzen Land. Entweder ist selber tatsächlich irgendjemand Physiotherapeut und hat das gesehen, oder es kannte irgendjemand, die Schwester oder den guten Freund oder wie auch immer. Wenn ich einen gebraucht habe, habe ich meistens auch einen bekommen. Also Gott sei Dank.
Und du machst ja immer so 6 Tage Laufen, ein Tag ist quasi Ruhetag, richtig? Der Ruhetag damit immer sonntags oder welcher Tag ist der Ruhetag bei dir?
Das variiert so ein bisschen. Anfangs war es Freitag, in den Bergen habe ich ein paar Tage mehr Ruhe eingelegt. Jetzt war es eine ganze Weile immer der Montag. Okay. Und da ich jetzt aber bald in Aachen unterwegs bin und unbedingt diese Aachen-Etappen an einem Wochenende laufen wollte, habe ich jetzt einfach noch mal einen Pausentag reingeknallt. Und dann ab nächster Woche ist es dann, glaube ich, immer der Mittwoch. Dann bis zum Ende durch.
Aber warum willst du denn Aachen am Wochenende laufen? Viel mehr Leute.
Genau, weil ich die Hoffnung habe, dass
Autos.
Da genau mehr Leute dabei sind. Also die Wochenenden laufe ich immer durch. Samstag, Sonntag ist eigentlich ein Pflichtprogramm, weil da ja auch die normal arbeitenden Menschen, also die kein Schichtsystem haben, dann einfach mehr Zeit haben. Und deswegen habe ich versucht, immer die Pausentage unter der Woche zu legen. Und das hat bis jetzt gut geklappt. Also ich bin komplett im Zeitplan. Ich habe ja alles vorher durchgeplant, auch die Pausentage. Bis jetzt habe ich noch nicht einen Tag ausgelassen. Ja.
Das könnte ja höchstens dann mal wetterbedingt oder dass man halt irgendwie gesundheitlich was hat, ne? Ja, klar.
Genau, ja, richtig.
Aber wenn du dann plötzlich in so eine große Stadt reinkommst, weil Aachen ist ja im Vergleich zu dem, was du jetzt mehrheitlich hattest, ja schon eine Metropole.
Ist es, ja. Ich bin und auch ganz aufgeregt.
Da läuft
er dann
rum, das ist ja völlig anders, ne?
Ja, Aachen ist ja nicht direkt an der Grenze. Also ich laufe ja eigentlich drumherum. Ja. Und versuche ja wirklich den Grenzweg zu nehmen. Ich glaube.
Pfalz, aber die Gemeinde heißt Pfalz. V-A-L-S.
Okay, Pfalz.
Da geht die Grenze durch die Gemeinde durch. Und auf der einen Straßenseite ist Niederlands und auf der anderen Seite ist Deutschland.
Cool. Na, da freue ich mich ja jetzt
das
schon.
Das weiß ich so gut. Das weiß ich so gut, weil ich da fast mal verdroschen worden wäre.
Oh, okay. Was hast du gemacht?
Ich habe gar nichts gemacht. Rudi Völler und Frank Reichert haben sich die Karten gelegt und sie gegenseitig bespuckt.
WM
1990.
Ja. Die Szene kennt man, ja.
Ja, und da war ich tatsächlich für die ARD, weil sie es lustig fanden. Ja, wir schicken noch mal einen da nach Pfalz. Das ist doch da. Da sind doch die Holländer direkt. Ja, und das fanden die gar nicht so lustig.
Wie war die Interviewqualität so?
In der Halbzeit schon einer auf unseren Sendemast und das war Hardcore. So, also nach draußen, ich war da noch mit einem anderen Kollegen, nach draußen gehen haben wir uns schon gar nicht mehr getraut.
Wow.
Ja, weil das war wirklich dann relativ aggressiv. Ja, das war halt ja ein sehr emotionales Spiel. Ja, eben mit diesen Auseinandersetzungen, dann, ich glaube, zwei rote Karten und hast du nicht gesehen, ja, Deutschland gewonnen, klar, weil sonst wären wir nicht im Finale gewesen. Dann ging es da halt richtig ab. Ja, und da waren wir sehr, sehr froh, als wir dann wieder in unsere Autos, die wir übrigens weiter weggeparkt hatten, steigen konnten und die 150 Meter über die Grenze fahren konnten. Also das war schon anders. Also du wirst das ja so nicht erleben, ne? Hoffentlich, wahrscheinlich.
Die besinnen sich immer noch auf die Ereignisse von 1990 in der Ortschaft.
Oh Mann, das ist Pfalz,
das ist die Grenzgemeinde, aber es ist ja Dreiländereck, ne? Also du hast ja erst Belgien noch immer, ja, wie gesagt, da fangen direkt die blauen Ardennen an, ganz toll zum Radfahren, aber sicher auch zum Laufen. Und dann kommt der Übergang zu Niederlande und dann eben, Pfalz ist dann diese Gemeinde, die durchschnitten ist praktisch von der Grenze.
Das wäre eigentlich der perfekte Marathon, damit du deine Erlebnisse
aber ich habe ja gesagt, da bin ich in Frankreich. Ich in Frankreich und muss der Tour de France nachfahren, das ist auch anstrengend.
Oh, schön. Auch interessant. Ich werde für dich Erlebnisse sammeln und sie werden mit dir teilen.
Sehr gut, sehr gut. Ne? Wo hast du noch richtig Bock drauf?
Ja, ich habe richtig Bock drauf. Und ich glaube auch tatsächlich, es werden jetzt immer mehr Leute, umso flacher das wird. Und ich laufe jetzt durch NRW bald durch, das bevölkerungsreichste Bundesland, und hoffe darauf, dass... ich habe ja selber 8 Jahre in Düsseldorf gewohnt und hoffe ein bisschen darauf, dass ich bekannte Gesichter von früher wieder sehe. Und das wird schön, ja.
Da sind auch, glaube ich, dann viel mehr Gemeinden, die an der Grenze liegen, ne? Wenn ich das so richtig überreiße. Ja, da ist nicht mehr so viel. Also da ist schon auch Natur, das ist schon auch schön da am Niederrhein, aber anders, ne? Das ist ja völlig anders. Aber das ist ja auch der Reiz, dass es sehr viel einfach wahnsinnig anders ist, ne?
Ja, das stimmt, ja. Ja, also es war zwischendurch ein bisschen langweilig kurzfristig am Rhein, aber ich hatte den wilden Kaiser neben mir und habe dann immer so in die Berge geschaut und dachte, ach, das könnte so schön sein und du läufst hier. Also ich habe den Rhein leider gar nicht gesehen, weil rechts und links so eine 2-3 Meter hohe Hecke und ich einfach nur Schotterweg und das halt 5 Marathons hintereinander, immer nur geradeaus. Puh, das war auf jeden Fall eine harte Herausforderung. Einen davon bin ich auch komplett alleine gelaufen, da hatte ich keine Mitläufer. Das war auf jeden Fall Mentaltraining, kann man so sagen.
Das glaube ich sofort.
Und ich glaube, das wird jetzt demnächst nicht mehr so häufig passieren, dass ich so wenig Leute oder gar keine Leute dabei habe, weil es einfach mehr Menschen gibt da, wo ich langlaufe.
Na, Wattenmeer oben, das könnte dann wieder so.
Das stimmt, aber da kann ich aufs Meer gucken. Das ist auch okay.
Aber das, du weißt, dass es zwischendurch mal weg ist, das Meer, ne? Das ist kein Tsunami, das ist ganz normal da.
Ja, aber manchmal kommt es ja auch wieder zurück.
Ja, das stimmt.
Ja,
so, Philipp sinniert schon, was er gerne mal machen möchte, ne, von den Sachen, die du auch gemacht hast. Ja.
Also ich glaube, am Wattenmeer laufen finde ich, glaube ich, auch mal ganz cool. Ist schon lange her, dass ich dort im Urlaub war. Damals, glaube ich, noch zuletzt als kleines Kind mit den Eltern. Aber ich sag mal, ein bisschen Wind muss man, glaube ich, mit einplanen. Ansonsten bestimmt wunderschön, vor allem jetzt zu der Jahreszeit dann.
Ja, ich nehme die Ferien natürlich mit. Das wird auf jeden Fall nochmal spannend.
Wir haben schon fast die Ferien zu Ende.
Ach so,
wir sind, wir sind jetzt mittig, genau, ja, mittig, aber bis du da oben bist, sind die NRW-Leute schon wieder weg.
Okay. Ja. Das ist gut für mich, weil dann sind mehr Leute zu Hause. Und nicht mit den Kindern im Urlaub.
Mehr Leute zu Hause und es ist wahrscheinlich nicht mehr ganz so teuer zu nächtigen.
Ja. Ich nehme übrigens auch das Paruka-Festival mit, das ist ja am alten Flughafen Weeze. Und genau zu der Zeit, wo das Festival stattfindet, laufe ich natürlich dort an der Grenze entlang. Also ich hoffe, ich wollte schon immer zu diesem Festival gehen und habe jetzt die Möglichkeit, außen rum zu laufen. Und ich hoffe, ich kriege ein bisschen Festivalstimmung mit.
Ja, noch eine harte Empfehlung. Ja, wer ist da zu Hause? Richtig, Josef Beuys. Gibt es noch das alte Josef Beuys Museum in Uedem heißt es, glaube ich. Das ist direkt nebendran. Bei Weeze nebendran. Also so kleine Highlights hast du dir aber schon eingebaut immer, ne?
Nee, tatsächlich komme ich gar nicht dazu. Also meine Sehenswürdigkeiten, die arbeite ich quasi während des Marathons ab. Und da habe ich leider gar nicht so viel Zeit, meine Umgebung noch kennenzulernen. Weil der Tag ist einfach voll. Also dadurch, dass ich ja so viel Social Media mache, das nimmt schon sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Und essen und duschen und dann in die Unterkunft fahren. Dann muss man alles auspacken aus dem Auto. Und dann muss ich meine Dehnungsübungen machen. Und es ist alles nichts Kompliziertes, aber das ist alles ein Zeitfresser.
Durchgetaktet einfach, natürlich. Ich wollte gerade sagen, damit du am nächsten Tag ja dann auch wieder einigermaßen hergestellt bist, um den nächsten Marathon in Angriff zu nehmen.
Genau, ja. Deswegen ist da wenig Zeit, also ich kriege so viele Empfehlungen und hier ist ein Dorffest und geh mal dahin, aber ich müsste die gleiche Tour nochmal ohne das Laufen machen. Dann hätte ich vielleicht ein bisschen mehr Zeit.
Da bin ich dann auch noch näher mentalmäßig bereit, ja. Ja. Großer Sport, Joyce. Also du hast noch 59 oder 58?
Genau, habe ich 59 habe ich noch vor mir.
Puha, das ist immer noch unfassbar. Ja.
Es ist schon, du musst dich auf der Zunge zergehen lassen.
Ja, du bist auf dem Nachhauseweg, ja, hast du, glaube ich, neulich geschrieben, du bist ja schon auf dem Nachhauseweg, ja, ist schon der Return-Punkt, ist schon erreicht. Ja, also ich wünsche dir nur, dass du dir die gute Laune erhältst, ja, das ist das Entscheidende. Und gesund bleibst natürlich, das ist ja
gesund
klar.
Gesund bleiben,
das ist
ganz wichtig natürlich, aber gute Laune auf jeden Fall auch, wobei den Eindruck vermittelst du ja auf jeden Fall. Auch hier jetzt im Podcast, ne, du bist heute ja auch Marathon gelaufen und sitzt jetzt da und quatschst da drüber und ich glaube, dass das auf jeden Fall ansteckend ist im positiven Sinne für auch diejenigen, die jetzt zu Hause sind. Und wenn ihr natürlich mithört und irgendwo noch im Gebiet NRW oder nördlicher seid, dann wisst ihr ja, mit wem ihr euch in Verbindung setzen dürft. Und klar, wir werden natürlich auch dein Insta-Profil und so weiter alles hier nochmal in den Shownotes verlinken. Falls ihr Joyce noch nicht folgt, dann könnt ihr da Kontakt aufnehmen.
Ja, und die beste Übersicht ist ja auf deiner Webseite, ne? Da sind immer die nächsten, glaube ich, 3 oder 4 Tage. Ne? Da hat man auch die Karte, dann kann man sehr genau gucken, wo du bist, weil du bist ja dann häufig auch in relativ kleinen Gemeinden, wo es losgeht. Ne?
Absolut, ja. Also das ist schon eine Herausforderung, dorthin zu kommen. Aber es wird immer besser. Umso weiter ich komme, habt ihr auch mehr öffentliche Verkehrsmittel zur Verfügung demnächst.
Ja, immerhin.
Genau.
Das ist auch eine Rettung für mich.
Ja, also... Ja, es war auf jeden Fall super cool, auch heute wieder. Beim letzten Mal, ich muss noch ein großes Danke an der Stelle sagen, denn durch euch habe ich ja auch relativ viele Mitläufer gehabt, die gesagt haben, wir haben den Podcast gehört und haben es deswegen mitbekommen. Und ich freue mich auf die nächsten Bestzeit-Podcast-Hörer, die an der Strecke zu treffen sind.
Die kommen bestimmt, ja. Erstmal herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, ja, weil wir haben ja gelernt, dass deine Post-Race-Zeit precious ist, ja. Also was immer du jetzt noch nicht getan hast die letzten anderthalb Stunden, mach es jetzt bitte, ja. Vielen Dank.
Das werde ich tun. Danke euch.
Ja, crazy, was man halt so macht, wenn man verrückte Ideen hat, die Realität werden und mittendrin ist. Also da ist auf jeden Fall mal bei Choice zumindest das Wochenendprogramm vorgeplant. Tatsächlich bei mir einigermaßen entspanntes Wochenende mal zu Hause, was ich ganz schön finde. Felix und Mona kommen am Freitag mal noch zu Besuch, aber ansonsten eigentlich ein sehr entspanntes Wochenende, bevor es dann für uns nächste Woche tatsächlich ein bisschen wieder on the road geht am, lass mich kurz überlegen, Dienstag habe ich noch ein kleines, wahrscheinlich größeres Fotoshooting, sagen wir mal, eine Produktion für einen neuen Partner, den wir jetzt noch nicht, glaube ich, nennen dürfen, aber ich sag mal, wer mir auf Instagram folgt, wird da vielleicht nächste Woche da irgendwie auch ein bisschen was sehen können. Und dann dachten wir eigentlich, dass wir Mittwoch nächste Woche bei dir sind, lieber Ralf, zumindest mal in der Gegend, weil irgendwie verschlägt es Felix und mich sehr selten in die Kölner Gegend, aber das Meeting wurde jetzt nach Frankfurt verlegt und du hast eh gesagt, du bist ja dann im Urlaub schon, glaube ich. Das heißt, wir hätten uns da ohnehin verpasst, sonst hätte es natürlich hervorragend geklappt, dass wir mal hier so ein Bestzeit-Reunion haben und sogar mal einen Podcast wieder live zusammen vor Ort aufnehmen könnten.
Ja, aber ich habe ja noch ein paar Planungen, da könnte das vielleicht klappen, verrate ich dir aber noch nicht so, Edgebet. Ja, am Wochenende bin ich ja jetzt erstmal noch in Hamburg zu dem eigentlichen ITU-Triathlon, also der Weltmeisterschaft, ja, Weltmeisterschaft Staffel und Supersprint. Das ist eine 1, 2, 3, 4 Tagesveranstaltung mit den ersten Rennen schon am Donnerstag, die wir auch streamen auf sportschau.de. Und Freitagmorgen habe ich schon wieder das Vergnügen. 7.55 Uhr geht die Show los. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, weiß auch nicht, wer sowas macht. Und dann das Wochenende. Und dann geht es runter über die Schweiz nach Frankreich. Und da steige ich dann in die Alpenetappen der Tour de France. Also als Zuschauer ein. Ne? Da freue ich mich aber schon drauf.
Ich dachte schon, jetzt ganz neue, nochmal hier berufliche, hast du schon auch kommentiert?
Nee, habe ich tatsächlich noch nie, weil das ja immer parallel ist zu Leichtathletik.
Ah ja, stimmt. Ja. Stimmt, das überschneidet sich. Ja.
Naja, nee, aber ist auch einfach cool, weil das ist, wer da noch nicht war und die Gelegenheit hat, mal in die Nähe zu gehen. Ich würde gar nicht an eine Zielstation gehen, weil da ist es übervoll. Sondern irgendwo unterwegs, irgendwie ein kleineres Örtchen. Aber nicht, wo durchgeballert wird. Also nicht, wo alle zusammen durchballern, weil das geht 21, 22, dann ist es vorbei, ne?
Und dann sind euch schon weg und dann.
Die fahren halt
ja, standen sie dafür.
40, 50 km/h und tschüss, ja.
Klar.
Nee, also es muss schon irgendwas so mit so einem kleinen Anstieg sein oder sowas. Es hat schon was. Das ganze Flair drumherum ist schon cool. Ja, da wissen die Franzosen schon, was sie machen. Absolut.
Ja. Absolut. Ja, und nächste Woche, unabhängig von den Roadtrips, die geplant sind, ist das natürlich nochmal, steht das noch unter anderen Sternen, die sehr spannend sind aktuell. Nutzen wir es mal als hier für schamlose Eigenwerbung. Tatsächlich ist am Montag in doppelter Hinsicht ein spannender Tag, denn, ich weiß nicht, kriege ich jetzt Ärger mit Felix, wenn ich das jetzt hier raushaue, sagen wir mal nicht Montag, sagen wir mal im Laufe nächster Woche, könnte ein Projekt, an dem wir beide sehr lange gearbeitet haben, möglicherweise Realität werden. Also ich sag mal, die technischen Voraussetzungen im Hintergrund sollten eigentlich soweit.
Also am Wording erkennt ihr, das ist blitzsauber abgesprochen mit seinem Manager.
Ich wollte gerade sagen, Felix, schon am Freitag die Folge, so was erzählst du? Wir sind doch noch nicht so weit, der Online-Shop ist noch nicht fertig, keine Ahnung. Nein, eigentlich, mein Stand ist eigentlich, ich glaube, wir sind eigentlich fertig. Ich glaube, wir haben Produkte, wir haben Verpackungen, wir haben jetzt sogar Etiketten, die ich heute nochmal gesehen habe, den finalen Druck, glaube ich. Also eigentlich, glaube ich, sind wir am Montag ready. Wenn der zweite, ich glaube, ein zweites Video fehlt noch, was wir noch davor hochladen möchten, damit man dann auch so ein bisschen die Insights hinter dem, was wir da über Monate jetzt vorbereitet haben, auch nachempfinden kann und warum wir manche Dinge da jetzt machen. Das beginnt hoffentlich am Montag oder nächste Woche, aber da werden wir nochmal einen neuen Podcast aufnehmen. Unabhängig davon ist nächste Woche aber auch ein anderes Projekt am Starten und zwar hat das mit In Silence zu tun, ja, da haben ja viele auf Insta schon sehr nette Nachrichten geschickt, als ich am Montag zusammen mit Simon Gehr die neue Kollektion von mir shooten durfte und Die kommt erst Ende Juli raus. Aber wir haben gedacht, hey, wir nutzen doch mal die Gelegenheit und wissen ja, dass ihr alles verrückte Sportler seid. Viele natürlich auch am Laufen sind und dementsprechend sind natürlich auch wahnsinnig viele von euch auf Strava vertreten. Und wir wollten eine kleine, ja, Community Challenge machen, sage ich jetzt mal. Deswegen gibt es inzwischen auf Strava die In Silence Hunter Gruppe. Und falls ihr da noch nicht Mitglied seid, unbedingt beitreten. Wir sind da, glaube ich, auch schon bei ungefähr 600 Verrückten, was uns natürlich sehr freut. Und wir haben gedacht, hey, wir nutzen doch mal die Zeit bis zum offiziellen Release meiner beiden neuen Designs. Da würde ich jetzt mal sagen, auch eine von beiden Socken hat nicht nur ein optisches Upgrade erfahren, sondern tatsächlich komplett neu konzipiert worden, auch was den das Material anbelangt, was recyceltes Material anbelangt und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall echt spannend geworden oder war sehr spannend, das soweit zu entwickeln. Und wir haben eine Strava-Challenge vorbereitet. Für jeden Tag der von denjenigen, die jetzt in der Gruppe drin sind, gibt es eine neue Challenge. Und jeder, der an dieser Challenge mitmacht, hat die Möglichkeit, eben meine beiden paar Socken schon zu gewinnen. Das verlosen wir dann immer unter allen, die mitmachen. Und selbst für diejenigen, die am Ende vielleicht zwar keinen Gewinn bekommen, alle diejenigen, die in dieser Strava-Challenge dabei sind, haben die Möglichkeit, die Socken vorzubestellen, sodass ihr die Socken schon zu Hause habt, wenn die überhaupt erst released werden.
Wie weit müssen sie laufen?
Ja, das ist ja das Coole. Wir haben das natürlich maximal, so gestaltet, dass eigentlich alle mitmachen können. Also Montag steht hier zum Beispiel drin, 30 Minuten Off-Exercising.
Ich habe schon, ganz kurz gesagt, 30 Kilometer.
30 Kilometer, ihr könnt euch überlegen, ob ihr es schwimmen, Radfahren oder laufen möchtet. Und nein, Spaß, 30 Minuten sportliche Aktivität. Wir wollen, dass das so viele wie möglich das auch schaffen können. Und Dienstag ist zum Beispiel dann die Aufgabe, in eurer Strava-Einheit des Tages, wie auch immer die aussehen möchte, wird, den In Silence Club und mein Profil zu taggen. Mittwoch ist dann ein Upload von einem Foto eurer Aktivität und so weiter. Das sind eigentlich alles coole Sachen, die, glaube ich, schaffbar sind. Und wir natürlich auch uns freuen, schon ein paar Sachen zu verlosen und natürlich auch freuen für jeden, der die Socken vorbestellt. Wie gesagt, vor allem das schwarze Design. Ich würde mal sagen, der Hintergedanke war auch, das noch ein bisschen multipurposiger zu machen. Das war ein sehr schönes Denglisch. ich will damit sagen, es sind Socken, die für vielleicht mehr Outdoor-Aktivitäten noch nutzbarer sind, weil aus recyceltem Plastik, auch aus den Meeren in Portugal produziert, sehr robustes Material, ein bisschen gepolsteres Material. Ich könnte jetzt vielleicht sagen, ich habe vor allem viel in Trailschuhen diese Socke getestet, wo ich eben auch gerne ein bisschen Socken habe, die einfach mehr Stabilität noch bieten dem Fuß und recht robust sind. Und das ist wirklich eines der Highlights. Bin sehr stolz und froh, das natürlich zusammen mit dem Team von In Silence machen zu dürfen. Und die da auch immer offen sind für Sachen zu sagen, hey, die Socken sind gut gelaufen, aber wie wäre es, wenn wir die eine Socke einfach komplett anders machen? Weil ich glaube, die können es noch besser machen. Und so der sportliche Ehrgeiz auch in solche Sachen mit reinfließt. Von dem her, ich bin schon mega aufgeregt natürlich auch und freue mich drauf und freue mich auf jeden, der nächste Woche dabei ist. Ich werde natürlich genauso versuchen, mal wieder eine Woche am Stück Sport zu machen. Mal gucken, ob das was wird. Habe ich auf jeden Fall sehr viele Wochen nicht geschafft, so ehrlich muss ich auch sein. Und in diesem Sinne, verlinke ich alles in den Shownotes. Wer da diesem Club beitreten möchte, wie gesagt, In Silence Hunter findet ihr auf Strava leicht oder ihr klickt natürlich einfach auf die Shownotes, wo ihr auch Joyce-Profile und so weiter finden werdet.
Ja, ich habe jetzt gedacht, dass es endlich eine Schwimmsocke gibt, aber schon wieder nicht. Bin enttäuscht.
Ja, ich rede ja mit Alex viel und ich habe gesagt, ein drittes Design wäre eigentlich schon langsamer an der Zeit, dass wir da mal noch ein bisschen experimenteller unterwegs sein können. Ich vielleicht mit der Idee, die ich erst hatte, da sind wir noch nicht ganz so, das habe ich noch nicht alle überzeugt, aber vielleicht muss ich mit der Schwimmsocke kommen.
Ja, genau. Ja. Sehr schön, sehr schön. Ja. Ja, nutzt die Zeit, ja, schaut morgens Sportschau live und dann ab auf die Socken.
So sieht's aus, Leute. In diesem Sinne, euch ein wunderschönes sommerliches Wochenende. Macht Sport, schaut Sport und dann hören wir uns wieder nächste Woche.